Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Sendung von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und heute zu einer besonderen Sendung. Und ich weiß, das sage ich ganz oft, das sage ich wahrscheinlich immer, aber heute ist es auch wirklich so. Denn hey, es gibt einen Grund zu feiern. Wir feiern heute die 100. Ausgabe von dieser Reihe hier bei Nuviso. Und das ist tatsächlich ein Grund zu feiern, muss ich sagen. 100 Folgen, die wir hier gemacht haben, also 100 lange Folgen. Es gibt auch noch die kürzeren Sachen und andere Formate, aber 100 Folgen Stoner, Frank und Frei feiern wir heute. Und das ist für mich, sage ich euch ganz ehrlich, echt auch ein besonderer Moment. Also das ist durchaus etwas, wo ein Moment, wo ich mal innehalte und mir denke, wow, mal kurz zurückschaue und mal gucke, was wir auf diesem Weg schon alles gemacht haben. Und das ist auch, was ich heute vorhabe. Ich habe jetzt kein spezielles Thema für euch am Start, sondern möchte zum einen so eine Rückschau geben auf diese 100 Folgen, dort vielleicht die ein oder andere nochmal uns in Erinnerung rufen, vielleicht auch ein bisschen schauen, wo ist eigentlich dieser rote Faden, der so diese ganzen, auf den ersten Blick oftmals sehr verschiedenen Themen zusammenhält. Und ich habe euch vor, auch an diesem, bei dieser Sendung vielleicht auch ein paar persönliche Dinge zu erzählen, so ein bisschen meinen Werdegang eigentlich, weil das Leute interessiert. Von mir aus wäre das nicht so wichtig, aber viele Leute fragen so ein bisschen danach. Und das ist auch tatsächlich so, in den 100 Folgen hier und auch in dem anderen Material, was ich hier gemacht habe, es ist ja so, dass ihr einiges von mir kennt. Also weil ich agiere hier nicht als Schauspieler, sondern ich bin der ich bin und bringe meine Energie hier voll rein. Und es ist auch immer subjektiv. Das ist wirklich, was ich bin. Und deswegen, viele von euch kennen mich ja schon sehr, sehr gut und meine Stärken, möglicherweise auch meine Schwächen und meine Macken. Und natürlich habe ich auch noch weitere Facetten, ne? Aber das gilt, glaube ich, für alle, die hier arbeiten. Ich meine, wir machen ja keine Show, sondern wir bringen uns ein. Es ist authentisch, es ist echt. Und da fragen auch immer Leute nach, ich soll mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und so. Und vielleicht werde ich auch darauf ein bisschen eingehen, so mein Werdegang, wie man so schön sagt. Ja, alles Dinge, die man beim 100. machen kann, ne? Und zunächst einmal mal so ein bisschen so eine Rückschau. Und was auch immer wieder ich gefragt werde von Leuten, ist, ey, welche von den Sendungen ist denn eigentlich am wichtigsten? Was ist eigentlich das wichtigste Thema? Und das ist natürlich super schwer zu sagen, weil im Grunde genommen jede von den Sendungen, die ich hier gemacht habe, jedes Thema ist mir wichtig. Sonst hätte ich es auch nicht angesprochen. Aber tatsächlich gibt es auch da Unterschiede. Es ist auch nicht jede Sendung auf dem gleichen Level, würde ich sagen. Ich meine, wir sind menschlich. Es gibt Themen, die vielleicht noch interessanter, noch wichtiger sind als andere Themen. Es gibt auch persönlich bessere Tage, schlechtere Tage. Aber wie gesagt, jedes Thema ist mir wichtig. Also ich würde kein einziges von den Themen sagen, so, naja, das ist jetzt vielleicht, kannst du darauf verzichten. Im Grunde kann man auf alles verzichten oder man kann eben alles annehmen. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Wie wichtig ist eigentlich Wissen? Letztens, nichts von denen musst du wissen, um irgendwie ein erfülltes Leben zu führen. So. Aber ich selber teile das jetzt nicht ein in primär wichtige Themen und weniger wichtige. Aber trotzdem gibt es Unterschiede, ja, sehr klar. Und was mir besonders am Herzen liegt, es sind tatsächlich auch Folgen, die wir ganz am Anfang gedreht haben. Ich weiß es aus dem Kopf gar nicht, wann wir die erste Folge gemacht haben. Wir sind jetzt bei Folge 100, 5, 6 Jahre oder sowas. Ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf. Aber so natürlich mit die ersten Folgen, die ich da gebracht habe, sind auch natürlich Themen, die mir super am Herzen liegen. Also es ist klar, dass du am Anfang erstmal was Großen kommst. Und super wichtig für mich, eins der ganz großen Themen. Und es war tatsächlich meine erste Folge hier, die ich gemacht habe, die Himmelsscheibe von Nebra. Die Himmelsscheibe von Nebra. Weil das in so vielen Dingen ein Megathema ist. Ich habe schon einige Folgen gemacht über Archäologie und so weiter. Und wir haben einige Folgen auch gemacht, und das ist so ein grundsätzlich, so ein Metathema vielleicht auch bei mir, dieser rote Faden der Geschichte, alternative Geschichte. Wie haben sich Dinge so entwickelt? Und ich meine halt diese Himmelsscheibe von Nebra, die spielt in ganz vielen von diesen Metathemen eine zentrale Bedeutung. Offensichtlich ist es archäologisch super interessant. Ja. Es ist ein bedeutsamer Fund, ein Unikat. Wir haben keine anderen Beispiele dafür. Aber es ist auch ein Thema, so wie ich das adaptiert habe, ja, oder was ich euch da erzählt habe, es ist auch ein Thema, was schon zeigt, so wie eigentlich Geschichte sich entfaltet hat, wie wir eigentlich in diese ganze Situation reingeraten sind. Himmelsscheibe von Nebra, da gibt es richtig viele Abhandlungen davon. Das, was ich mache, ist nicht rein wissenschaftlich. Ich schätze, die meisten von euch werden diese Sendung gesehen haben. Was zentral ist für mich bei diesem Himmelscheiben von Nebra-Thema, ist, was diese Scheibe mir erzählt hat. Und ich weiß, das ist jetzt nicht streng wissenschaftlich, aber deswegen bin ich auch hier und nicht mehr an der Universität, wo ich früher meinen Weg hingeführt hätte, weil ich eben auch nicht ein rein streng wissenschaftlicher Mensch bin, sondern die Themen auf meine mir eigene Art versuche halt ganzheitlich irgendwie da ranzukommen. Und diese Himmelscheibe von Nebra, ey, die hat in mir wirklich was ausgelöst. Das Thema sowieso, aber als ich dann das erste Mal mir wirklich die Himmelscheibe angeschaut habe, und das war erst vor ein paar Jahren. Und ich habe damals schon, als die entdeckt wurde, Ende der 90er, Anfang der 2000er, als das öffentlich wurde, war ich natürlich auch schon interessiert daran. Aber es hat dann viele Jahre echt gedauert, bis ich die wirklich dann mal gesehen habe. Und das war vor ein paar Jahren dann mal den Ausflug gemacht nach Halle, in das dortige Museum. Und diese Himmelscheibe hat einfach eine Aura, eine Ausstrahlung. Und es war auch wunderschön präsentiert in diesem einen Raum, wo es nur die Himmelscheibe gibt, ein Raum nur dafür. Und es war einfach auch niemand dort. Also beim Schatten stand ein Museumsbediensteter, total diskret und zurückgezogen. Aber es waren keine anderen Leute, es war kein Gedränge. Es ist nicht wie, wenn du sonst so weltweit bedeutende Artefakte anschaust, dass du da vielleicht mit einem Haufen anderen Leute halt bist und da nicht lange sein kannst. Aber bei der Himmelscheibe war es ganz anders. Ich war da bestimmt eine Stunde in dem Raum und einfach, boah, wie die wirkt. Und von allen verschiedenen Richtungen mal anschauen. Und das, was es in mir selbst ausgelöst hat. Und das Entscheidende ist eben dort, dass für mich die Himmelscheibe halt aufzeigt, diesen Weg vom Ursprung, wo wir natürliche Menschen waren, wo der Mensch im Gleichgewicht war und einfach die Natur wahrgenommen hat, ganz direkt, ganz ungefiltert, ohne irgendwelche Narrative, wie sich das verändert hat innerhalb von ein paar Generationen. Ihr wisst es, die Himmelscheibe von Nebra hat mehrere Schaffensphasen, wo sie verändert wurde, wo sie modifiziert wurde. Und diese Abfolge, die dokumentiert oder erzählt mir, oder das hat es halt in mir ausgelöst, erzählt genau diesen historisch so entscheidenden Moment, wo der Mensch aus diesem Gleichgewicht rausgekommen wurde. Und plötzlich wurden aus reiner Naturbeobachtung wird auf einmal Wissenschaft. Und das ist immer okay, weil du dekodierst sozusagen diesen Lauf der Sonne. Das sind diese ganzen Kalenderfunktionen, die da schon auftauchen. So dieses, vor allem eben diese Jahreszeiten, diesen Rhythmus der Sonne, dass du das dekodierst, wann geht die Sonne wo auf, und da hast du den ersten Protokalender. Ja. Die Himmelscheibe geht also von der Natur einfach nur erleben, hey, wow, Himmel, Sterne, Mond, wow, geht das dann hin zu, dass du die Systematik erkennst, die das entschlüsselst sozusagen, und dann der nächste Schritt ist hin zu den religiösen Narrativen. Auf einmal werden die Dinge, die uns einfach nur ungefiltert aus der Natur sichtbar werden, die werden auf einmal verpackt in religiöse Geschichten. Plötzlich taucht dort eine Barke auf. Plötzlich ist die Sonne nicht einfach nur die Sonne, sondern es ist ein Sonnengott, der über den Himmel fährt und dann in die Unterwelt. Und da kommen dann auf einmal all diese religiösen Geschichten. Es entsteht sozusagen, die Himmelscheibe ist Zeuge davon, wie auf einmal Religionen entstanden sind, die es vorher nicht gab. Und gleichzeitig mit den Religionen, auch das ist immer wieder Thema von unseren Sendungen. Ich habe mehrere religionskritische Sendungen gemacht. Nicht, weil ich irgendjemanden bashen will oder so, sondern weil ich wirklich das als zentral sehe, dass Religionen schon immer ein Machtinstrument waren. Und ich meine, das ist, um was es hier auch geht. Ich betreibe Aufklärung im Namen der Freiheit, im Namen der sich Selbstbefreiung. Das ist eigentlich meine ganze Absicht, also euch zu inspirieren, Leute dazu ein bisschen anzustoßen, Mut zu machen. Hey, vertrau dir selbst, geh doch mal ein paar Schritte. Glaub an dich. Das Leben ist voller Abenteuer, das Leben ist voller Möglichkeiten. So. Trau dich. Ja? Und in diesem Sinne mache ich ja diese Arbeit. Und eine der zentralen Sachen, die halt uns Menschen blockieren, Einzelne von uns, als auch wir als Menschheit als Ganzes, auch den Fortschritt blockieren, das ist letzten Endes, es ist die Macht. Die Macht, diese pyramidalen Strukturen, wo es einfach Herrschaft gibt. Und Herrschaft bestimmt, welchen Weg gegangen wird. Und Religion und Herrschaft gehen Hand in Hand. Thema von vielen Folgen von mir. Und das ist schon bei dieser Himmelscheibe von Nebra zu sehen. Denn wie gesagt, aus reiner Naturbeachtung und halt Einssein mit der Natur wird auf einmal dieses rationale Wissenschaftliche, was auch noch okay ist. Und dann kommt auf einmal der Schritt hin zur Religion. Und direkt danach, das ist dann die letzte Modifizierung, die an der Himmelscheibe vorgenommen wird, sind dann diese ganzen Löcher, die da außen rum sind. Das ist aus meiner Sicht halt, jetzt wird das zur Standarte, jetzt wird es militarisiert. Das trägt man, wenn man da irgendwie Paraden führt. Und tatsächlich diese Dinge, das beweist aus meiner Sicht die Himmelscheibe, ist natürlich nicht wissenschaftlich, ist mir schon klar, aber ich bin auch kein Wissenschaftler, ich bin ein Freigeister. Das zeigt einfach, wie kaum kommt Religion, kommt direkt Herrschaft. Das geht einfach Hand in Hand. Ja. Und deswegen ist dieses Thema so zentral wichtig. Ja. Aber auch wie so viele andere Archäologie-Themen, ich habe viele gute Archäologie-Themen hier gebracht, würde ich mal sagen. Warum ich das mache, ist nicht nur so als Nerd, weil man irgendwie sich für Archäologie interessiert. Natürlich braucht es ein gewisses Interesse. Aber auch dahinter steht halt, wenn wir unsere Wurzeln erkennen als Menschen, und das gilt für jeden Menschen, du in dir selber schaust, dann kommst du automatisch natürlich auch zu deinen Eltern, Großeltern und dann geht diese Kette weiter. Tatsächlich sehe ich das Leben wie so eine Perlenkette, wo eine Perle auf die andere kommt. Und jetzt sind halt eine von diesen Perlen sind jetzt wir. Und wow, da ist der Fokus drauf. Aber du bist nicht alleine irgendwie als Perle, sondern es sind ganz viele vor dir und es werden auch welche nach dir kommen. Ne? Und dieses Verbindende, dieses große Bild sehen, das ist was ja hier mein Ziel auch ist. Und warum da Archäologie dann so mir so wichtig erscheint, sowohl die Himmelsscheibe von Nebra natürlich, aber auch die Sendung, die wir gemacht haben über Archäologie in Deutschland. Hey, hochgradig spannend zu sehen, wie weit es zurückreicht, wie weit eigentlich diese Perlenkette ist, wie groß die ist, viel größer, als wir das bisher in den Schulen immer gelernt haben. Überhaupt, warum ich Archäologie so wichtig finde oder als Thema so oft bringe, ist, weil ich dadurch erreichen möchte, dass der Mensch erkennt, was für eine große Grundlage da eigentlich ist. Oder so wie es Thomas D. von den Fantastischen Vieren in den 90ern gesungen hat, du hast Millionen Legionen hinter dir. Ja, reimt sich schön mit den Legionen, aber um was es geht, du hast eben ganz, ganz viel hinter dir. Du kommst nicht einfach nur aus dem Nichts irgendwie wie hier rein. Es ist sozusagen eine Medizin gegen den Nihilismus. Und wir erleben das ja heute in unserer Gesellschaft so sehr, wie diese ganz identitären Fragen, wie sehr die Menschen bestimmen. Und das sind die alten Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Warum bin ich überhaupt hier? Das sind ja die Fragen, die wirklich die Menschen schon immer angetrieben haben. Also die geistigen Menschen, die halt mit solchen Themen auseinandersetzen. Und so war es auch bei mir. Und die Archäologie oder überhaupt viele Geschichtssachen, denen gebe ich deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil sie einfach uns ein größeres Fundament geben und Antworten geben oder Hinweise geben auf diese Fragen von Identität. Dass du einfach siehst, hey, guck mal, aus was für einer großen Linie wir alle kommen. Und das ist auch nicht zu verwechseln jetzt mit irgendwelchen Nationalismus. Tatsächlich habe ich auch schon Sendungen gemacht, wo ich ausgeführt habe, warum mir so dieses ganze nationale Denken völlig fremd ist, weil das so ein 19. Jahrhundert-Denken ist. Der Begriff Nation ist schon eben ein politischer Begriff. Mir geht es vielmehr um Volk. Volk ist ein Begriff, den ich viel lieber mag, weil Volk heißt eben auch das einfache Volk, die einfachen Menschen, du und ich. Ja? Und wenn wir dort einfach erkennen, dass wir da, woher wir kommen, wie weit eigentlich diese Linien reichen, dann glaube ich, kann das uns halt eine ganz wichtige Stütze sein in diesen identitären Fragen, die gerade den modernen Menschen so bewegen und an denen so viele Leute nicht vorankommen, weshalb man dann so ganz verrückte Geschichten reinkommt, was so Identität angeht. Deswegen halte ich die Archäologie für wichtig. Einfach weil sie, oder auch eben Geschichte, weil es uns so ein Fundament gibt. Es gibt uns Kraft. Hey, guck mal, es ist wirklich buchstäblich. Es ist heiliger Boden, auf dem wir laufen. Egal, wo du lebst, jeder Schritt ist einfach mal so wertzuschätzen. Denn das ist nämlich das Nächste. In dieser modernen Welt haben so viele Dinge keinen Wert. Und ich weiß, dass es ganz viele von euch Leuten bewegt, weil bei mir war es auch so, als ich jünger war. Weißt du, da fragst du dich, was machst du eigentlich in dieser Welt? Was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Was ist eigentlich der Sinn von meiner Existenz hier? Irgendwie, das Beschäftigen mit diesen Themen hilft uns dort, einen größeren Rahmen einfach zu sehen. Und wenn du den siehst, dann hilft es aus meiner Sicht, gibt dir ein bisschen mehr Gelassenheit, gibt dir ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und das ist vielleicht das Entscheidende, Selbstvertrauen. Denn das ist auch wieder so etwas, was sich wie ein roter Faden durch diese Reihe hier durchzieht und was halt einfach auch im Kern so mein Ansinnen ist. Es geht um Selbsterkenntnis, es geht um das Selbst. Das ist das große goldene, die große Golden Rule, die ist, erkenne dich selbst und sei, wie du bist. Diese beiden Dinge, mehr Regeln brauche ich eigentlich nicht. Das ist für mich schon entscheidender. Und Selbsterkenntnis ist etwas, was uns stärkt. Das ist, was eine Medizin ist. eine Therapie, die der 21. Jahrhundert-Mensch, dieser schizophrene Mensch, der faustische Mensch, wie ich ihn auch ganz oft nenne, das ist die Medizin dafür. Und deswegen gebe ich viele, mache ich viele Sendungen, die versuchen, etwas wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl zu heben. Von jedem einzelnen Menschen, als auch von uns als Volk, wie als Deutsche, wie als Europäer. Aber auch, wenn ich einen noch größeren Spiralarm ziehe, wir als Menschen. Ne? Es geht hier nie darum, irgendwie die einen gegen die anderen auszuspielen, sondern das ist etwas, das ist universell. Das ist für jeden Menschen. Erkenn dich selbst. Und je mehr du das erkennst, je mehr du auch dann dich selbst erkennst, desto mehr kannst du dir selbst auch vertrauen. Und dementsprechend, egal welchen Lebensweg du gehst, keiner soll so werden wie ich. Wir sind alle Unikate. Das, was ich mache, mach halt ich. Wenn dein Lebensweg ist, hey, weil du einen grünen Daumen hast und bist gut mit Pflanzen, dann mach das. Aber Selbstvertrauen, Selbsterkenntnis stärkt dich auf jedem Weg. Egal, ob du Pflanzen anbaust, ob du Medienarbeit machst, Aufklärung, so wie unser eins, oder ob du Autos zusammenbaust. Das ist völlig egal. Selbstwert, Selbstvertrauen, das ist, was wir Menschen brauchen. Und was eben der moderne Mensch in so vielen Dingen schon verloren hat und dadurch dann eben letztens die Herrschaft stärkt, letztens wieder diese Pyramide stärkt. Weil wenn du so kein Selbsterkenntnis hast, dementsprechend auch kein Selbstvertrauen, dann hast du auch keinen Selbstwert. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Wert. Der fehlt dann einfach. Und dann sind Leute so leichtfertig dabei, dann einfach ihre eigene Verantwortung abzugeben an eine Obrigkeit. Dann geht das in den krassen Schichten schon so weit, dass es einfach keinen Wert mehr gibt. Wert von Leben, Wert von der Erde. Es gibt Fraktionen in diesem Nihilismus, die gehen dann sogar schon ins Gegenteil. Nicht nur, dass die der Erde keinen Wert mehr zugestehen, sondern sie stellen sie dann sogar schon als etwas Bösartiges dar. Habe ich erst letztens darüber gesprochen, über den Demiurgen auch und diese ganzen Konzepte von wegen, diese Welt ist per se schon von einer negative Schöpfung, etwas Schlechtes, etwas nicht so Gutes. Und das sind alles Dinge, so, wo ich sage, hey, boah, das, um das wieder ins Gleichgewicht zu kommen, die zentrale Medizin, das ist wirklich für jedermann, ist sich selbst erkennen. Weil du dadurch dann, wenn du dich selbst erkennst, automatisch auch dein Selbstvertrauen und eben ein Wert steigt. Und dann ist es eben nicht mehr egal. Und dann ist es, wenn du das erkennst, dieses im Zuge dieser Selbsterkenntnis, wenn du jetzt auch noch erkennst, dass da etwas in dir drin ist, was noch größer ist als jetzt das rein Körperliche. Und der Körper ist wichtig. Wir sind Menschen. Es geht immer um ganzheitlich Spirit und Materie zusammenzubringen. Das ist, was den Menschen ausmacht. Wenn du nur in eine Richtung gehst, bist du nicht mehr ganzheitlich. Wenn du nur Materialist bist und nur guckst, dass ordentlich der Wanzen voll ist, und dann fehlt dir was. Wenn du aber nur in das Spirituelle reingehst, wie das auch manche Schulen lernen, also gerade auch in Indien habe ich da viele auch kennengelernt, wenn es dann nur darum geht, nur noch meditieren und am besten irgendwie zu gucken, wie man von dieser Erde wegkommt, ist auch nicht ganzheitlich. Also Menschsein heißt eben beides. Schön geerdet mit den Füßen auf der Erde, aber hey, den in dir drin auch das Feinstoffliche erkennen, diesen Spirit. Und dieses Feinstoffliche ist ja etwas, ich weiß immer nicht genau, wie ich es nennen soll. Da eier ich auch manchmal rum, weil da gibt es eigentlich kein Wort dafür. Und alle Begriffe sind dann auch schon irgendwie belegt. Wenn du von Gott sprichst, dann haben die Leute schon eine Vorstellung im Kopf, durch all diese religiösen Narrative. Und deswegen spreche ich sehr selten von Gott, weil das auch immer dann etwas ist, was außerhalb ist. Da ist Gott und hier ist der Mensch. Aber ich rede von diesem Feinfühligen, was in dir drin ist, also in mir wie in dir. Und das kann man dann eben nennen, ja, Spirit oder Seele oder Soul oder eben auch das Selbst. Und tatsächlich, manche Worte hängen auch zusammen. Seele, Soul, Söll, sich selbst sein, selbst. Ist auch etymologisch irgendwo das Ähnliche. Und letztens ist es auch egal, welche Worte man da benutzt. Wichtig ist, dass du es selbst erfährst, dass du es mal spürst in dir drin. Hey, da ist was. Das ist was, was jenseits ist, nur von Körper. Eben dieses Feinstoffliche, nenn's wie du willst. Und das Spannende daran ist, dass ich das auch nicht aus irgendeiner Ideologie raus oder aus irgendeiner Lehre raus oder weil mir das mein Guru erzählt hat. Ich habe keinen menschlichen Guru. Das Spannende ist, dass dieses Feinstoffliche, dass das eben auch vernetzt ist. Ja, dass alles Feinstoffliche miteinander irgendwo resoniert, kommuniziert auf die eine oder andere Art. Und auch das ist letztens ein roten Faden, den ich hier immer wieder in diesen Sendungen bringe. Bei den verschiedensten Themen versuche ich auch darauf hinzuweisen, es immer darzulegen, einfach zu zeigen, hier, guck mal, seht ihr das? Wie die Dinge sich dort gegenseitig beeinflussen. So. Was auch wiederum das Selbstwertgefühl stärkt, weil wenn du das erkennst, und zwar nicht vom Kopf her, Weil dann wäre es nur eine Ideologie oder eine Religion. Und ich will keine Ideologie gründen. Ich bin auch kein Guru. Ich will auch kein Guru sein, sondern ich will sozusagen nur animieren. Hey, wow, guck doch mal da. Schwester, Bruder, schau mal. Weißt du, du hast es. Du bist auch jemandes Tochter. So. Du hast das alles in dir drin. Schau danach und vertraue dem. So. Das ist, wo meine Absicht kommt. Nicht das zu lernen oder sowas oder dein Lehrgebäude aufzumachen. Aber wenn du das eben selbst erkennst, dann hat es auch einen unglaublich positiven, heilenden Einfluss. Weil ja meine Grunddiagnose ist, der moderne Mensch ist aus dem Gleichgewicht geraten. Der moderne Mensch ist nicht böse, ja? Der ist auch nicht nur gut, gut und böse. Das sind eben dann schon diese Konzepte, so, die aus dem Kopf kommen. Sondern der moderne Mensch, also der Mensch ist erstmal, der moderne Mensch ist halt aus dem Gleichgewicht geraten. Eine Geschichte, die eben sich zurückverfolgen lässt bis zu der Himmelsscheibe. Aber jetzt in unserer heutigen Zeit halt, boah, es ist schon so offensichtlich. Und dieses Ziehende, dieses Auseinander, dieses Ungleichgewicht, das droht jetzt wirklich, die Menschen zu zerreißen. Und hey, was soll ich euch erzählen? Guckt euch heute in der Welt um und viele von euch werden so fühlen wie ich, dass du jeden Tag kannst du echt nur den Kopf schütteln. Hey, wow, die Welt wird crazy, die Welt wird verrückt. Verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, eben aus dem Gleichgewicht. Das ist verrückt. Das ist unverrückt. Hier, so soll es sein, so ist Natur. Aber wenn es dann so ist, ist es verrückt. Übrigens, sind diese Dinge natürlich immer dynamisch. Das ist auch klar. Im Leben gibt es nichts Festes, Starres. Oh, ich bin so. Sondern es ist immer eine Art Bewegung, eine Art Dynamik. Das ist die Idee dann, ich habe viel von Indien auch schon erzählt, von diesem tanzenden Shiva, in der Dynamik drin sein, in der Bewegung drin sein. Ja? Es gibt Wellenbewegungen und so weiter, wie auch die Sonne uns diese Wellenbewegung zeigt. Es ist kein starres Gleichgewicht, sondern es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Im Grunde genommen wie ein Tanz, das ist immer eine Bewegung. Ja? Du gehst mal in die Richtung, mal in die, aber du fällst nicht einfach hin oder schießt übers Ziel hinaus. Sondern dynamisches Gleichgewicht, das ist wie so Yin und Yang, so Geben und Nehmen. Es geht rauf und es geht wieder runter. So. Also das ist, um was es geht. Ja. Und ja, das ist auch, wenn du das halt erkennst, dass du das selbst auch hast und je mehr du selbst in die Harmonie kommst, desto mehr strahlst du auf das große Ganze aus, was jetzt eben, boah, und wir sehen das alle so in einem so großen Ausmaß verrückt ist, das ist die Medizin dafür. Das ist die Medizin, die wir geben können. Und ich bin überzeugt davon, das ist die einzige Medizin. Ich glaube nicht an irgendwelche großartigen politischen Veränderungen. Ich bin kein Revoluzzer in dem Sinne. Wenn wir hier politische Themen berühren, was wir eigentlich eher selten machen, dann ist es eher so Metapolitik, aus einer Metaebene. Ich will mich da nicht immer reinmischen in diese ganzen Parteigeschichten. Habe ich euch auch schon oft gesagt, von Parteien halte ich gar nichts. Part, der Teil, das ist einfach so auch eh schon nicht mein Ding. Sonst geht es ums große Ganze. Aber das ist die Medizin. Nicht jetzt irgendwelche neuen politischen Konzepte oder ja, die Partei oder die Partei, sondern es geht im Größeren. Meine Diagnose ist ja, dieser verrückte, faustische Mensch. Die einzige Medizin ist, wie man wieder in mehr Gleichgewicht kommt, ist eben Selbsterkenntnis. Mensch, erkenne dich selbst und sei, wer du bist. Das ist die einzige goldene Regel. So alles andere liegt an dir. Was du für eine Natur bist, was dich interessiert. Es gibt Dinge, die sind für dich wichtig, die sind für mich völlig unwichtig. Es gibt Dinge, die sind mir wichtig, die können dir total egal sein. Ne? Das ist dann eben diese Vielfalt wiederum, dass jeder Mensch halt selber schaut. Und das Spannende ist dann, und das ist auch vielleicht ein bisschen Eigennutz, der dahinter steht, warum ich das mache. Weißt du, ich bin selber ein Abenteurer in meinem Leben und ich teile meine Geschichten, aber ich höre auch gerne anderen zu. Ich höre gerne zu, wenn Leute echt was Echtes zu bieten haben. Und das ist mir wirklich egal, was erstmal. Ich liebe es, wenn Menschen echt sind und echte Erlebnisse haben und ein Stück weit eben auch schon sich selbst erkennen, ne? Und ihre Fähigkeiten ausleben. Ich bewundere das in beruflichen Fähigkeiten, wenn Leute wirklich in ihrem Beruf so weit gehen, dass sie etwas zur Meisterschaft bringen, was ich zum Beispiel gar nicht kann. Ich liebe es, zum Beispiel irgendwie, kennt ihr so Showcooking oder sowas? Und ich gehe jetzt nicht in solche Restaurants, aber wenn ich auf Reisen bin und ich beispielsweise in Thailand und ich liebe es dort einfach zuzugucken, wie ein thailändischer Koch arbeitet. Dieses Meistersein etwas respektiere ich immer und ich habe davon selber überhaupt keine Ahnung. Kochen, nicht mein Ding. Versteht ihr? Es geht also mir auch darum, dass ich mich einfach freue, dass das Leben aufregender wird, dass es etwas, wenn Leute was Echtes zu erzählen haben, echte Erlebnisse, was sie haben. Und die kommen aber erst dann, wenn die Leute eben auch, wenn der Mensch eben ein Stück weit sich selbst erfährt und sich selbst bewusst ist. Das ist auch so. Ich erzähle euch diese Dinge ja nicht, Lern dich selbst kennen, weil dann kriegst du irgendwie später eine Belohnung vom lieben Gott oder sowas. Nee, das sind ja genau die Dinge, die ich kritisiere. Nichts Jenseitiges, sondern es geht ums Hier und Jetzt. Du kannst jetzt deine Lebensqualität erhöhen. Das ist es. Und wenn jemand mehr Lebensqualität hat, da hat er auch mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, wagt wieder Dinge, dann passieren wieder erstaunlichere Dinge. Das ist auch immer so eine Wechselwirkung, weißt du? Dann wird die Party einfach lustiger, um mal so dieses Bild zu nehmen. Versteht ihr? Wenn, jetzt wäre die Situation so, ich habe halt voll Bock auf Party und lass uns zusammen tanzen, aber alle anderen sind, oh nee, wir tanzen nicht. Und deswegen, versteht ihr? Ich würde gerne tanzen, aber das geht erst dann, wenn eben diese... Ja, die Menschen eben freier sind und wirklich diese Energien frei fließen. Deswegen ist es durchaus auch ein Eigeninteresse so von dem, was ich mache. Weil ich mich einfach freue, wenn mehr Leute so, wenn den Leuten was arbeitet, wenn Leute inspiriert werden und dann bei denen wieder was passiert und ich das dann zurückbekomme, da freue ich mich. Hey, wow, coole Geschichte, schönes Abenteuer, starke Sache, so weißt du. Und Abenteuer, auch der Begriff, weil ich ihn oft benutze. Da geht es nicht nur darum, jetzt... wirklich Abenteuer, so physisch, du misst dich irgendwo in der Wildnis. Hey, ich habe all diese Dinge auch gemacht in der Jugend. Oder nicht in der Jugend, aber in jüngeren Jahren. Aber ich habe das jetzt nicht gemacht im Sinne von, also auch nicht so hart, ich meine, da gibt es ganz andere Leute, haben wir auch bei Nu Wieso auch, der eine Typ, der hier zu Fuß irgendwie auf Mount Everest geht und durch die Antarktis. Das ist ein anderes Level, das habe ich noch nicht erreicht. Aber für mich habe ich die Abenteuer gesucht, auch auf Reisen, alleine mich mit Herausforderungen, alleine in die Wildnis gehen, gucken, wie komme ich da zurecht. Aber ich war jetzt nie so ein Hasardeur oder so, oder hätte jetzt auch da so außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten, dass ich da solche Dinge mache. Ich bin auch im Himalaya gelaufen, so, aber nicht auf die Gipfel rauf, sondern halt wandern. Ja, aber Abenteuer meine ich eben nicht nur diese Reisegeschichten, sondern Abenteuer, das Leben ist ein Abenteuer, lass dich doch auf Dinge ein. Und Abenteuer können auch geistige Art sein. Abenteuer können Beziehungen zu Menschen sein. Hey, Liebe ist nichts anderes als ein großes Abenteuer. Weißt? Und mein Streben geht halt dahin, traut euch, lebt es und dann haben wir alle mehr davon. Dann gibt es einfach mehr spannende Geschichten, mehr zu erzählen. Letzten Endes ist es so, wir sind hier ein paar Jahrzehnte auf dieser Welt. Wo wir vorher waren, wissen wir nicht genau. Wo wir nachher hingehen, also jeder Einzelne, wenn du stirbst, weißt du auch nicht genau. Das ist mal die Wahrheit, wir wissen es nicht genau. Und natürlich kannst du jetzt irgendwelche Glaubensmodelle liefern und so, ich glaube das und das, aber ich halte von den Dingen überhaupt nichts. Ich kann damit leben, dass ich es nicht weiß. Wenn ich hier diese Welt verlasse und sterbe, wow. Ich weiß, dass ich nicht nur Körper bin, ich hab diese Seele, aber was damit passiert, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, aber das ist auch egal, weil der Fokus geht auf hier und jetzt. Und jetzt haben wir diese paar Jahrzehnte und in denen sollten wir gucken, dass wir halt diese Jahrzehnte, die wir hier auf dieser Welt laufen, dass wir da eine möglichst gute Zeit haben. So banal das klingt, aber tatsächlich, das ist der Lebenssinn. Deswegen haben wir Sinne bekommen, um diese Welt zu erfahren, zu schmecken, eine gute Frucht, wow, etwas zu riechen, etwas wirklich zu begreifen mit den Händen, so diese Welt zu begreifen, wow. Und da gibt's, du kannst dein Leben lang kannst du das machen und wirst nie die Chance haben, alles, was diese Welt zu bieten hat, zu riechen, zu schmecken, zu begreifen. Aber das ist, um was es geht. Und deswegen auch da wieder dieses sich trauen, diesen Mut haben, es einfach mal wirklich zu leben und nicht irgendwie zu leben aufgrund von irgendeinem Kodex, den irgendeine andere Generation setzt, den ein Lehrer setzen, den ein früher die Priester, die Kirche ist nicht mehr ganz so mächtig. Heute ist es eher die Wissenschaft, dieser neue Priester ist. Einfach diese Dogmen, die einem da gestellt werden, die halt einfach mal zum Gehen und vertrau doch mal deinen eigenen Sinn, die du bekommen hast. Begreif das Leben direkt. Und je mehr du das auch machst, das ist meine Erfahrung, wird das Leben, das spielt dir einfach was. Das Leben ist dein Lehrer. Ich war so viel auf Reisen. Bei Indien sagt man immer so, discover India, discover yourself. Und genau so ist es. Und das würde ich überhaupt, so würde ich Abenteuer definieren. Man macht die Abenteuer im Sinne der Selbsterkenntnis. Ich bin in jungen Jahren in die Wildnis gegangen, vor allem, weil ich einfach mal sehen wollte, wie fühle ich, wie kann ich damit umgehen? Ist das überhaupt mein Ding? Auch einfach so als Selbsterfahrung. So. Weißt du, wie ist es denn, wenn du völlig alleine bist und wirklich auch in Wildnis, Südamerika, Patagonien, heftige Wildnis, wo du auch verantwortlich bist für deinen Körper, du musst aufpassen. Selbst ein verstauchter Fuß könnte schon irgendwie lebensgefährlich werden. Kein Mensch weiß, wo du bist. Handy hast du auch keins dabei. Du musst jetzt bewusst werden und so. Wie fühlst du dich, wenn du alleine im Zelt bist und draußen tobt der Sturm mitten in der Nacht? So, ja, diese Dinge, das wollte ich wissen. Nicht so sehr, weil ich da so ja, irgendwie aus dem Ego heraus irgendwelche großen Abenteuer machen wollte, sondern es ist eben diese Selbsterkenntnis auch da. Und ganz ehrlich, wenn du das machst, das stärkt dich natürlich enorm. Ja. Ja, was haben wir noch so für Themen gehabt? Es ist eigentlich wirklich, sage ich euch ganz ehrlich, so, ey, 100 Sendungen, ich bin da durchaus ein klein wenig stolz auch drauf. Ja. Stolz ist ein schwieriges Wort, weil es halt so mit Stolzieren so hochnäsig, das ist es nicht. Aber es ist eher im Sinne von so, wow, habe ich eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. So. Weil das Ding ist, ich bin selber durchaus von meinem Natur, von meinem Wesen her, ich bin jetzt nicht der disziplinierte Arbeiter so. Das respektiere ich auch sehr bei anderen Menschen, aber ich selber habe durchaus von meiner Natur, ich bin eher ein Müßiggänger. So. Und dann ist es aber doch auch erstaunlich für mich selbst oder so, wenn ich so, okay, ich mache viel Müßiggang, aber guck mal, was ich für einen Output habe. Wow, ich habe ja über 100 Sendungen gemacht mit zum Teil Themen, die, manche Themen waren komplett neu für Leute, manche Themen hat in deutscher Sprache überhaupt keiner beschäftigt. So. Andere Themen sind bekannt, aber kam wieder irgendwie ein neuer Blickwinkel dazu. Und das, obwohl ich doch eigentlich Müßiggänger bin. Aber ich sag euch, Leute, ich glaube, gerade der Müßiggang ist erst erlaubt, irgendwie eben einen Zugang zu finden zu gewissen Themen. Weil Müßiggang heißt eben nicht, dass ich die ganze Zeit nur voll lazy bin und was weiß ich, mich irgendwie narkotisiere und halt nur abhänge. Sondern in dem Müßiggang bekommt mein Geist einen Raum. Und sehr viele von den Themen hier, da steckt natürlich schon auch viel Arbeit dahinter, klar, gewisse Dinge musst du recherchieren, aber ganz viele von diesen Themen sind Themen, die, manche von denen beschäftigen mich mein Leben lang. Und manche von den Themen habe ich in der Tiefe durchdrungen, die dir nur möglich ist, wenn du eben auch diesen Müßiggang hast. Und nicht so, oh, jetzt hier 9 Uhr, meine Bürozeit fängt an, jetzt mache ich 5 Stunden das. Und wie vielleicht bei einer Uni arbeite, als Student oder sowas. Weißt du, du musst einen Vortrag halten oder einen Abschluss arbeiten. Das ist einfach auch deine Disziplin und dein Arbeiten verlangen. Klar bringe ich das hier auch ein, möchte euch ja nicht bullshitten. Aber es ist eine andere Verarbeitung von diesen Themen. Es ist ein viel tieferes Verdauen. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, das geht auch tatsächlich nur in diesem Müßiggang. Also in einer geistigen Gelassenheit. Und nicht dieses Ding, oh, jetzt das Thema, mit dem beschäftige ich mich jetzt, das arbeite ich jetzt ab. Das ist auch der Grund, warum ich auch so glücklich bin, dass ich in meinem Leben das geschafft habe, mir eine Position oder so zu erreichen, wo ich meine Themen bringen kann. Ganz oft kommen von euch Vorschläge und da sind viele interessante Themenvorschläge dabei. Aber ich kann das nicht so auf Kommando, selbst wenn es ein interessantes Thema ist, jetzt beschäftige dich damit, sondern das könnte ich machen. Aber dann wäre es wieder so eher so ein Arbeiten wie an der Universität. Hey, hier, das ist dein Thema, hock dich hin und recherchierst und machst. Und das kann ich auch machen. Ja? Und habe es auch zu manchen Themen vielleicht auch schon gemacht. Ja, weil ich ja auch in einem Dialog bin mit euch und mit meinen Kollegen hier und bin jetzt auch nicht so egomäßig, das interessiert mich nicht. Wenn jemand was an mich ranträgt, dann ja, will ich mich schon auch damit auseinandersetzen. Aber im Großen und Ganzen folge ich halt wirklich meiner inneren Vision. Und diese Themen, so verschieden die zum Teil sind, sind sie alle meine Themen. Das hat alles was mit mir zu tun und da gibt es einen Faden. Aber es gibt eben auch andere Themen, die auch super spannend wären, mit denen ich aber nicht so resoniere und die bringe ich halt da nicht. Und die könnte ich auch nicht so gut überbringen. Oder vielleicht könnte ich es machen, aber es würde mir eben mehr Mühe bereiten. Und ich folge aber wirklich konsequent eigentlich diesen inneren Weg. Und das ist eigentlich schon interessant, wenn ich so schaue, nur mal so einen Überblick, hey, wir können jetzt gar nicht alle 100 aufzählen, aber ich meine, wir hatten... Ja, Archäologie habe ich schon erzählt, Archäologie in Deutschland, Geschichte auch, deutsches Mittelalter, super interessant, einfach mal da zu sehen, dass unsere Vorstellungen vom Mittelalter völlig falsch sind und auch zu sehen, welche Parameter da dahinter stecken. So. Wir hatten Archäologie auch in Amerika, in anderen Kontinenten, ich meine, Archäologie super interessant, Geschichte auch, was hatten wir in Geschichte alles? Geheime Geschichte, dieser rote Faden, die ganze Sache rund um die Bundeslade, Tempelritter, Jerusalem, heretische Geschichte auch, ketzerische Geschichte, Kritik an Religionen und so weiter. Wir haben uns mit Hexen beschäftigt, mit jüdischen Sekten, auch hochspannendes Thema. So. Ganz viel modernere Sachen auch, Geopolitik. Die Rolle Englands in so vielen Dingen, 19. Jahrhundert, hat mal hier als Gast mal den Wolfgang Effenberger, da haben wir, glaube ich, 2 Sendungen dazu gemacht, über diese englische Geostrategie im 19. Jahrhundert schon, am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Riesenthema. Ganz viel haben wir uns auch beschäftigt mit Wissenschaft, Wissenschaftskritik, alternativen Wissenschaften. Das geht dann auch ganz oft wieder um diese Kernfrage, weißt du, so, materialistische Wissenschaft, ganzheitliche Wissenschaft. Wunderbar an solchen Beispielen wie der Urzeitcode beispielsweise. Oder hier diese Sache von Pons und Fleischmann, die sogenannte kalte Fusion und so weiter. Themen von Wissenschaft, die nach dem herkömmlichen Weltbild nicht funktionieren. Aber wenn du eben dieses Dogma verlässt, dieses materialistische Dogma, dann gewinnen auf einmal solche Themen unglaubliche Bedeutung und bieten das Potenzial für viel, viel mehr. Ja. Was haben wir da noch gehabt bei diesen ganzen Sachen? 9-11 natürlich, Megathema. Habe ich noch nicht mal in dieser Reihe hier drin. Auch einer der wichtigen, oder ganz wichtig, mir persönlich wichtigen Dinge, diese Perspektive von Dr. Judy Wood auf 9-11 zu geben. Da war ich auch meines Wissens nach der Erste, der das hier in deutscher Sprache gemacht hat. Super wichtiges Thema. Haben wir aber noch nicht mal in diesen 100 Folgen hier drin. Vielleicht werden wir im September da nochmal drauf zu sprechen kommen. Hier, das ist auch so ein Thema, wo ich heute noch ganz, ganz oft angesprochen werde und was wahrscheinlich eins von den Sendungen ist, die am meisten nachhaltig auch Leute bewegen und wo ich heute immer noch Resonanz bekomme, wo schon Jahre her ist, die Sendung mit den Blutgruppen. Blutgruppe 0, Rhesusfaktor positiv. Was hat es damit auf sich? Ich hatte damals ja meine Frau zu Gast, die sich da noch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist auch mein Thema. Und da kriege ich heute noch wirklich ganz viel Feedback und Leute heute immer noch, die das erste Mal hören und die sagen, boah, das hat mein Leben verändert. Weil es erstmals, also im Sinne von dieser Selbsterkenntnis, meistens sind es eben Leute, die selber diese Blutgruppen haben, die auf einmal so ein Stück weit eine Tür aufgeht und ein völlig neuer Horizont. Es ist natürlich eines der Themen, wie so viele hier, wo mehr das Thema interessant ist, gar nicht so sehr die Antworten, dass ich sage, so ist es, sondern eher, hier, guck mal, hier haben wir ein Thema, mit dem sollten wir uns vielleicht mal gemeinsam auseinandersetzen. Und ich kann jetzt nur den aktuellen Stand bringen, ich kann auch ganz viele Fragen bringen, Antworten, wird es dann schon spekulativer. Aber das sind trotzdem wichtige Themen, weil ich glaube, dass wenn wir in solchen Sachen weiterforschen, kriegen wir ganz viel zurück. Ja, da lauert so viel dahinter. Dieses Thema Blutgruppen. Und die Frage nach dem Rhesusfaktor, wie kann es sein, und es ist nur bei Menschen so, es gibt es nicht bei Tieren, dass es dort so eine Diversifizierung gibt, dass manche Menschen eigentlich natürlich sich nicht miteinander paaren können, kreuzen können. Heute gibt es halt eine Spritze, so, die halt da die körperliche Reaktion ausschaltet. Aber wie kommt sowas überhaupt? Hochinteressante Frage. Und wie so oft Antworten haben wir da nicht, aber das ist eben auch das. Der faustische Mensch, der möchte mal alle Antworten haben, der möchte mal alles kontrollieren. Der Wissenschaftler, ja, ich erkläre dir die Welt. Ich mache das gar nicht. Also oft sagen Leute, ja, ich werde ein Welterklärer, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich weise auf Themen hin und ich erzähle euch Dinge, die ich selbst erlebt habe. Und ich spekuliere auch gerne und oftmals erkläre ich vielleicht auch Dinge. Aber letztens meine Grundaussage ist, diese Welt ist ein Mysterium. Leben ist ein Mysterium. Und da kannst du eben gerade nicht alles erklären, sonst geht eher darum, mit diesem Mysterium zu leben. Und trotzdem aber nicht in so eine fatalistische Haltung zu gehen, oh je, es gibt ja nichts, was wir lernen können. Doch, beweg dich in einem Weg weiter, aber auch da wieder in der Mitte. Nicht gehetzt von diesem faustischen, ich muss wissen und ich muss Kontrolle erlangen, sondern eben loslassen, gemütlich, wie du an so einem Fluss entlang fährst. Du musst nicht paddeln wie ein Verrückter. Du musst auch nicht gegen den Strom schwimmen die ganze Zeit. Boah, ich will nicht weiter, ich will an dieser Stelle bleiben. Nee, beides sinnlose Kraftverschwendung. Die Kunst des Lebens ist doch viel mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Jetzt bewege ich mich in den Fluss. Was ist denn hier rechts und links gerade so? Was kann ich jetzt gerade erleben? Und dann vielleicht mal nach vorne schauen. Boah, da kommt die nächste Kurve, was da wohl dahinter sein wird. Aber weder zu beschleunigen noch aufzuhalten, sondern im Flow sein. Ne? Oh Mann, hey, beim Thema Wissenschaft sind so viele spannende Themen. Zwillingsforschung beispielsweise finde ich persönlich ein super wichtiges Thema, was mir auch sehr gut gefallen hat. UFO-Mythos, einer der ersten Themen, die ich ja auch angesprochen habe. Was hat es mit dieser ganzen Alien-Geschichte auf sich? Wo meine Diagnose ist, das ist unser Zeitgeist, unser moderner Zeitgeist, der im Grunde genommen alte Narrative in neue Verpackungen gibt und das neu projiziert. Früher hat man halt von Göttern und Engeln und Dämonen geredet und dann irgendwann waren es dann die aufgestiegenen Meister aus Shambhala, so im 19. Jahrhundert, diese ganzen Channel und wie nannten die sich nochmal, diese spiritistischen Gruppen. Und heute für den modernen Menschen ist es halt nochmal auf einer anderen Ebene, jetzt sind es halt die Aliens und so. Aber es ist im Grunde genommen sind es dieselben Geschichten. Spannend, aber trotzdem eben UFO-Forschung, weil es hat eben auch eine ganz weltliche Seite. Da sind wir wieder bei Breakaway Civilization, bei geheimen Technologien. Sehr spannend fand ich zum Beispiel das Thema Charles Delger, dieser Typ, der im 19. Jahrhundert schon so lauter Zeichnungen gemacht hat von angeblich schon gebauten Flugapparaten, die sie da in Kalifornien nach dem Goldrausch so konstruiert haben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Also so Urtypen von Flugmaschinen, die irgendwie, ja, die diesen Trick mit der Gravitation halt irgendwie gemeistert haben. Hochspannende. Überhaupt also so Wissenschaftsgrundfragen, so woher kommen diese Dogmen, woher kommen diese Paradigmen? Mega wichtige Sendung, finde ich, und man müsste es eigentlich immer wieder bereden und immer wieder thematisieren, weil ich es für so wichtig halte, ist das Thema Transhumanismus. Und wenn du dort das genauer verfolgst, kommst du in diese Familiengruppen rein, diese merkwürdige Familienbande von Darwin, Galton und Wedgwood, die über Jahrhunderte, es geht bis zurück ins 19. Jahrhundert durch Charles Darwin, aber dann noch weiter zurück, Stichwort Lunar Society von Birmingham, Erasmus Darwin, der Großvater von Charles Darwin. Damals schon Leute, die sich getroffen haben, die ein Bündnis eingegangen sind, die diese Welt mechanisiert haben, die dann auch tatsächlich ihr eigenes Eugenikprogramm gefahren haben, nur noch untereinander geheiratet haben und dann überhaupt diese ganze Ideologie von Eugenik entwickelt haben, die dann diese geistige Saat gesetzt haben, die dann im 20. Jahrhundert auf so verheerende Art und Weise aufgegangen ist in den großen Kriegen. Diese Familienverbindungen über mehrere Generationen. Wichtig dann auch die Familie Huxley, wo schon dieser, ich glaube, er hieß Peter Huxley, galt schon als Darwins Bulldogge, der sozusagen diese neuen Dogmen durchpusht in Medien, in Auseinandersetzungen und so. Und das ist der Vorfahr von den Huxleys, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen. Julian Huxley, der dann Gründer war der UNESCO. Und Leute wie Galton und Huxley und Wedgwood und so, das sind alles Eugeniker gewesen. Und ich glaube, es war sogar Julian Huxley, der gesagt hat, naja, der Begriff Eugenik nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man den nicht mehr so gut benutzen. Ja, haben wir gesehen, was so Nazis daraus gemacht haben, die es dann wörtlich nehmen. Hey, wir machen jetzt Eugenikprogramme, Euthanasie und solche Geschichten. Ist Eugenik, hat nicht mehr so einen schönen Klang. Hey, wir gründen ein neues Wort, und das war dann Transhumanismus. Das ist von Julian Huxley erfunden, dieser Terminus, ja. Aber dann auch sein Bruder Aldous Huxley, der bekannte Schriftsteller und der auch schon durchaus interessante Themen hat, The Doors of Perception, weißt du, Psychedelika, der dann, und das ist auch super spannend, der dann eben diese Verbindung herstellt zur Popkultur. Auch ein riesengroßes Metathema, möchte ich sagen, hier in meiner Reihe Popkultur. Popkultur Kalifornien, 60er Jahre, 70er Jahre, wo auf einmal diese ganzen Themen kommen, dieses und durchaus interessant und durchaus ja richtig, sich wieder besinnen auf ältere Traditionen, Indianer, was weiß ich, weltweit, Indien, Meditation, Yoga, also diese Dinge mal in sein Leben aufnimmt, das ist ja alles richtig. Aber dann eben, wie das auch schon geframed wird in eine gewisse Richtung, so wie die Popkultur genutzt wird, um sozusagen die jugendliche Energie oder überhaupt die Energie des Fortschritts, weißt du, Menschen kommen weiter und wir kommen an die Stellen, wo wir auf einmal nicht mehr das alles für bare Münze nehmen, was der Priester uns erzählt und plötzlich hören wir auf einmal auch mal an, was so ein indischer Yogi erzählt, Drogen im Sinne von psychoaktiven Substanzen, die einen auch wichtige Erkenntnisse liefern können. All diese Sachen kann ich persönlich verstehen, finde ich eigentlich gut. Ja, lass uns da mal eben im Sinne der Selbsterkenntnis mal schauen. Aber das ist eben, wo dann die Popkultur ins Spiel kommt, wie man dann sofort versucht, diese natürlichen Energien des Menschen, diesen natürlichen Fortschritt dann eben zu framen, in eine gewisse Richtung zu steuern, umzuleiten. Ne? Und das ist hochinteressant, diese Verbindung dann. Huxley ist mit die wichtigste Figur, Aldous Huxley. Die Band The Doors sind benannt nach den Doors of Perception. In Kalifornien wächst das alles zusammen, das Esalen-Institut beispielsweise. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht mit dem Finger da auf die einzelnen Leute zeigen, weißt du? Ich meine, es gibt so viele, die guten Willens sind. Aber auf was ich halt hinweise, wir müssen aufpassen, dass uns unser Goodwill und unser ehrliches Ansinnen, Dinge zu lernen, dass wir unsere Energie nicht vor einen falschen Karren gespannt bekommen. Und das ist, wo ich dann eben auch sehr viel Kritisches auch gemacht habe über diese ganze kalifornische Rockszene, über überhaupt die 60er Jahre, wo diese Verbindungen aufgezählt habe mit Charles Manson, Gruppen, die da im Hintergrund sind, CIA, die auch mit Drogen zusammenarbeiten, Menschenversuche machen, Mind Control, bis hin zu solchen okkulten Gruppen wie, was haben wir da gesprochen, die Process Church of the Final Judgments, die Connections hin zu Scientology. All diese Sachen sind deshalb wichtig, weil das ist Framing. Der natürliche Fortschritt, dass wir echt Dinge neu machen auch, das ist gut. Ich bin per se jetzt kein Konservativer oder sowas. Also manchen Dingen bin ich konservativ, aber es heißt ja auch nur, gewisse Dinge halt erhalten. Dinge, die wichtig sind oder die mir wichtig scheinen, sollte man auch erhalten. Aber ich bin kein fortschrittsfeindlicher Mensch. Das wird oft so dargestellt, wird oft so auch geframed. Hey, es gibt die progressive Seite, progressive Politik, progressive. Das ist, wo heute die meisten Spinnereien herkommen. Das ist ja nicht mehr links und rechts, sondern es ist progressive. Progressive Policies. Und ich bin auch progressiv. Ich bin auch für Fortschritt. Wo ich mich nur unterscheide, ist, wohin schreiten wir? In welche Richtung schreiten wir? Und überhaupt, meine Art von Fortschritt ist, hey, und meine Grundidee, lass einfach mal die Dinge frei laufen. Und eben weil der Mensch beseelt ist und weil diese Seelen miteinander auch da gibt es auch eine gemeinsame Ebene, nennt es die morphogenetischen Felder oder wie auch immer, aber es ist auch nur ein Begriff, braucht man nicht. Was es geht, ist, es gibt eben diese Verbindung. Und wenn meine, da bin ich absolut überzeugt davon, das ist nicht eine These, sondern das ist so sehe ich die Wirklichkeit. Wenn du die Dinge einfach sich frei entfalten lässt, dann entsteht ein natürlicher Fortschritt. Und im Sinne von auch, hier Philosophie hatten wir auch gerne als Thema, im Sinne von Leibniz, der auch genau das gesagt hat, dieser Wandel, das ist, was diese Welt so großartig macht, dass Dinge sich verändern. Es muss nicht starr bleiben, sonst verändert sich. Und natürlich tun manchmal Veränderungen weh, aber im Großen und Ganzen ist Veränderung bietet uns halt die Chance, Dinge zu optimieren. Und was optimieren? Unser Leben hier. Unser gemeinsames Leben, dass wir halt gesund sind, dass wir genügend zu essen haben. Nicht nur wir, sondern dass auch die Erde gesund ist, dass die Tiere gesund sind, dass die Natur, die Pflanzen leben lassen. Darum geht's, Dinge zu optimieren für ein angenehmeres Leben, für uns alle auf dieser Welt hier. Damit wir dann wieder, wenn wir diese von Grundlagen gestillt haben, diese materialistischen Bedürfnisse, du brauchst zu essen, du brauchst Liebe, du brauchst einen Platz zum Schlafen, was auch immer, Wenn die gestillt sind und dann kein weiterer Druck ist, dann kann sich menschliches Leben entfalten wie eine Blume. Die kann halt einfach wachsen so. Und eben auch das Geistige. Und dann können wir uns entsteht ein Fortschritt auf eine natürliche Art und Weise. Und der optimiert unser Leben. Und da bin ich immer dafür. Das ist, wohin ich gehe. Deswegen sage ich, nimm mal den Druck weg und dieses ganze Framing und hab doch Vertrauen in den Menschen, dass der Mensch sich in die richtige Weise entwickelt. Aber da kommen wir wieder zum Kern. Die Leute, die eben diese ganzen Frames setzen, sie sind auch letzten Endes in ihrem eigenen Weltbild halt zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch was Schlechtes ist. Deswegen komme ich immer wieder auch auf die Philosophie oder wie eben so Religionen entstanden sind, weil das Grunddogma ist, der Mensch ist schlecht. Ja. Dostojewski hat das auch so schön gezeigt, war auch mal ein Thema hier, in der Großinquisitor, diese Weltsicht von den Mächtigen, die halt überzeugt sind, der Mensch ist schlecht, dieses Universum ist schlecht. Und deswegen musst du die ganze Zeit irgendwie maßregeln. Und ich komme ja an im Sinne von Freiheit und sage, hey, wow, der Mensch ist nicht schlecht. Wenn du diesen Druck wegnimmst, lass es doch einfach natürlich laufen und wir werden uns wieder harmonisieren, ja, harmonisch wieder werden. Und das heißt nicht, dass dann alles konfliktfrei läuft. Konflikt per se ist erstmal nichts Schlimmes. Diese ganze Welt ist in zwei Polen aufgebaut. Es gibt immer Yin und Yang, es gibt Tag und Nacht und Mann und Frau. Und dementsprechend gibt es einen Konflikt, aber das Wort per se ist nichts, das heißt ja nicht kämpfen miteinander, sondern es heißt eben sich miteinander beschäftigen. Es kann genauso gut eben tanzen sein. Versteht ihr? Zwei Menschen tanzen, harmonisieren sich so. Und wunderbar zu sehen beim Tango, wenn es auch so rauf und runter geht, weißt du, da bist du in der unteren Stellung und dann bist du wieder oben. Das ist es. Das ist auch ein Konflikt, aber in der freien, in der spielerischen Art. Da müssen wir das nicht so ausfechten. Aber das Grundthema ist tatsächlich eben immer, diese Weltsicht, wie negativ halt der Mensch dargestellt ist. Sehr spannend fand ich auch und wirklich empfehlenswert. Und ich meine, ich habe das gemacht, es ist immer so, weißt du, ich mache so ein Thema und dann schmeiße ich raus. Und in der nächsten Folge mache ich wieder ein neues Thema, weil es auch so viele Themen gibt. Und der Strom reißt auch da so schnell nicht ab. Aber eigentlich manchmal schade, weil manche Themen denke ich mir, ey, boah, die sind so wichtig. Oder was heißt wichtig? Die wären so hilfreich für viele Leute. Wenn du das weißt, dann hilft dir das vielleicht aus deinem eigenen Trip wieder ein Stück weit, dich zu emanzipieren. Und, aber man haut sie halt raus und manche Themen entwickeln dann kein Eigenleben mehr. Es gibt Themen, die entwickeln ein volles Eigenleben. Hier zum Beispiel diese Rhesus-Geschichte, Blutgruppengeschichte. Ey, da hat sich so viel getan seitdem. meine Frau kann da noch mehr erzählen, die kriegt da noch viel mehr Anfragen. Da gibt es eine große Facebook-Gruppe mit ein paar tausend Leuten und lauter Sachen. Ein Thema, wo ich eben das Gefühl habe, es wird viel zu wenig, nicht gewürdigt, sondern erkannt als, hey, das ist interessant. Das ist zum Beispiel dieses Thema, was ich euch gebracht habe über Holmer von Ditfurth, der Vater von Jutta Ditfurth. Und ich pinkel den nicht ans Bein. Der hat ein Buch geschrieben, ich habe es dir damals erzählt, hier, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Das habe ich damals ein gutes Buch gefunden. Ich habe es selbst gelesen in jungen Jahren. Aber ich habe in jungen Jahren schon erkannt, das ist aber doch eine sehr negative Weltsicht, die da zum Vorschein kommt. Und ich sage das nicht, ich zeige nicht auf den und sage, hier, das sind die bösen Verschwörer oder sowas, sondern ich erkenne die Weltsicht, die der hat. Und der Holmer von Ditfurth in diesen, das ist 70er und 80er Jahre, der ist im Grunde genommen der Vordenker für diesen ganzen Ökologismus, den wir heute haben. Und dieser Ökologismus wird wieder als ein Werkzeug genutzt, wieder noch mehr zu deckeln. Eben nicht freie Entfaltung des Menschen, sondern Regulierung hier, Verbote da. Es geht immer nur in diese Richtung. Und wenn ich mir jetzt aber anschaue, woher das kommt und eben so in diese Welt, in diese Geisteswelt von einem Holmer von Ditfurth eintauche, das ist ein intelligenter Mann. Ja? Und der schreibt es bestimmt in guter Absicht. Aber er hat halt ein komplett negatives Weltbild. Aus seiner Sicht ist der Mensch per se das Problem. Der Mensch ist das Problem, der Mensch ist das Schlechte. Und letztens verweist er darauf hin und spannende Ansätze, dass eben du und ich gar nichts dafür können und auch das nicht aufhalten können. Sonst ist es sozusagen ein biologisches Programm. Wir sind halt ein Schädling. Wir sind genauso ein Schädling wie irgendein Virus oder sowas, das sich halt ungehemmt vermehrt, bis der Wirt stirbt. Und wenn du jetzt zu dem Virus gehen würdest und sagst, hey, mach's doch anders, weil wenn ihr euch jetzt einfach so weiter vermehrt, dann stirbt der Wirt. Aber das Virus sagt, was willst du von mir? Und so auf der Art und Weise argumentiert halt ein von Ditfurth. Und er setzt aber damit ein Fundament, ein geistiges Fundament, eine Welthaltung, aus der dann, im Anschluss dann, und das ist Anfang der 80er gekommen und letztens seine Arbeit ist auch schon 70er und so, aber aus dieser Weltsicht, und die völlig wissenschaftlich begründet wird, der Typ ist reiner Wissenschaftler, der begründet alles wissenschaftlich, aber es ist eben aus meiner Sicht eben materialistische Wissenschaft, deswegen verpasst er diese anderen Dinge. Aber daraus ergibt sich dann völlig logisch dieses Bild, der Mensch ist schlecht. Wenn du die Seele des Menschen nicht erkennst, würde ich wahrscheinlich auch zu dem Schluss kommen. Das ist nicht gut. Aber hey, das ist nur, weil du die Seele nicht siehst, weil du diesen Spirit nicht erkennst. Dann kommst du zu diesem Urteil. Und wenn dann der Mensch schlecht ist von Natur aus, keiner ist verantwortlich dafür, ist dann Gottes Fehler oder wer auch immer. Aus dieser Weltsicht entwickelt sich dann eben diese, wie wir es heute sehen, dieser politische Ökologismus, der letzten Endes nichts anderes macht, als Menschen einschränken, einschränken, einschränken. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Und um das zu verstehen, warum so viele Leute in diesem Trip sind, und da wird heute so viel rumgestritten, und ich will das eigentlich nicht. Ich will nicht auf Leute zeigen, sagen, du bist dumm, weil das sind intelligente Menschen so. Es geht um einen Trip, versteht ihr, einen mentalen Trip, auf dem die sind. Und im Sinne der Heilung bringt es ja nichts, da nur zu streiten, du Idiot, sondern eben zu verstehen, hey, wie sind die auf diesen Trip gekommen? Und da muss man sich eben dann mit den 80er, 70ern Denkweisen beschäftigen, die sozusagen das Fundament gesetzt haben. Und daraus ist dann diese ganze Ideologie und in letzter Konsequenz dann auch Politik gewachsen, die uns heute beschäftigt und die uns in den nächsten Jahren vielleicht noch viel mehr beschäftigen wird. Und Leute, heute gibt es schon junge Leute, die haben schon schlechtes Gewissen, wenn sie irgendwie, kann man jetzt in Corona eh nicht, aber schon schlechtes Gewissen, wenn du mal in Urlaub fliegst oder sowas. Hey, ich meine, wenn du dein Leben lang schlechtes Gewissen hast und alles ist schlecht, was oder per se schon schlecht, was wir machen, wie kann dann wiederum Selbstvertrauen entstehen? Versteht ihr, das beißt sich. Deswegen halte ich das auch für so ein super wichtiges Thema. Was haben wir noch gehabt? Popkultur habe ich schon angesprochen. Kalifornien, Sport haben wir auch mal was gemacht, weil auch Sport Teil ist der Popkultur. Comics, eine meiner Lieblingsfolgen natürlich. Letztes Jahr gemacht diese Tim und Struppi Comics. Unglaublich so, was dort alles zu sehen ist und eben diese europäische Perspektive. Und ganz ehrlich, bei der Folge freut mich auch, das ist auch da wieder... Irgendwie, ich meine, ich hätte diese Folge auch schon vor 5 Jahren machen können, ne? Weil ich mich da auch schon mit Tim und Struppi beschäftigt habe und auch da schon erkannt habe, hey shit, was haben denn die hier? Geheime Technologie aus dem Zweiten Weltkrieg und dann siehst du so New York, wie die Türme zerstäuben. Wow, das ist hot stuff. Habe ich so nie von niemandem irgendwie gehört, aber das haben wir schon vor Jahren gedacht, so wow, krass. Aber auf was ich hier hinaus will, ist, Timing ist auch so eine feine Sache, oder? Und ich habe auch da das Gefühl, ich habe hier nicht den großen Plan. Ich agiere nicht aus einem Plan heraus. Und auch kein anderer hat hier den großen Plan. Erst recht nicht, weil es manche Leute vielleicht auch vermuten könnten, dass es irgendwie eine Redaktion gibt. Nee, ich mache hier wirklich völlig frei das, was ich mache. Hier redet mir keiner rein. Deswegen bin ich auch so froh, das hier machen zu können. Deswegen bin ich auch bei Nuvi. So, mir wird nicht reingeredet. Ich bekomme hier eine Art Plattform mit guten Leuten, mit guter Technik, wird schön ins Bild gesetzt, wo ich meinen Inhalt ausbreite. Aber es ist, keiner redet mir herein. Ne? Aber was so faszinierend ist, ist eben, dass es bei so vielen Themen, ich habe das schon so oft gehabt, es gibt so eine Resonanz. Manche Themen liegen einfach in der Luft. Verstehst du? Und die kommen dann zum richtigen Zeitpunkt. Weil ich eben mir nicht das aus dem Plan mache, sondern weil ich so ein bisschen wie Parsival, weißt du, ich lasse die Zügel los und ich bin eben von Natur aus der Müßiggänger. Ich stresse es nicht. Ich bestimme jetzt nicht alles. So, ich lasse die Dinge sich entfalten. So. Und so ist es auch bei mir. Und dann kommen die Themen dann zum richtigen Zeitpunkt. Und ich meine, es freut mich persönlich so sehr, dass dieses Thema Comics, ich habe davor habe ich mir überlegt, ja, soll ich das wirklich machen? Vielleicht ist es auch zu trivial. Vielleicht werden Leute sagen, naja, komm, gibt es nichts Spannendes auf der Welt? Gibt es nichts Wichtigeres als Comics? Ja, okay, mag wichtigere Dinge geben. Aber es ist auch nicht ganz unwichtig, weil eben Popkultur und so weiter. Aber die Resonanz, die da entstanden ist, fand ich auch großartig, wie das auch. Und ich will damit nicht sagen, dass ich mir das auf meine Schulter heften kann, dass jetzt nur wie so Comics entstanden ist. Nee, aber es ist einfach, verstehe, auf was ich hinaus will, diese Synchronizität, wie einfach die Dinge zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und dieses Thema Comics hat tatsächlich auch irgendwo, das hat einfach perfekt reingepasst. Und es hat dann auch wiederum, vielleicht ein Stück weit, wie gesagt, vielleicht ein Stück weit dann auch was bewegt im Sinne von, ja, hey, Comics, eine super Idee, stimmt schon, hey, Tim und Struppi, Hammer. Aber das ist alles schon Jahrzehnte her, vielleicht können wir jetzt auch Comics machen. Und siehe da, genau das hat auch ins Jahr gepasst, jetzt haben wir nur wie so Comics. Wie gesagt, ich hefte mir das nicht auf meine Schultern, hey, das ist nicht meine Arbeit, das haben andere Leute, haben da so viel Arbeit reingesteckt. Was ich mir so ein bisschen so auf die Schulter klopfe, darf ich heute machen bei der 100. Sendung, ist eben, hey, wow, cool, weil ich das selber beobachte. Das ist krass, das hat einfach vom zeitlichen her voll gepasst. Es kommt dieses Comic-Sendung rein, es kam super Feedback von den Leuten. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was bei Frank auch ausgelöst, der das vielleicht auch schon immer in sich drin hat. Dann rein denkt, hey, wow, ja, Comic, ist eigentlich ein ernstzunehmendes Medium. Eigentlich ist es sogar ein geeignetes Medium, um gewisse Inhalte zu platzieren und so weiter. Und so entsteht was daraus. Und das sind halt Dinge, ey, da kriege ich Gänsehaut, weißt du. Das sind die Dinge, die mir Freude machen. Weil das ist, um was es eigentlich, wie ich euch die ganze Zeit sage, um was es ja geht. Weißt du, ich freue mich, wenn ich irgendwo was inspirieren kann, was anschieben kann, was dann, ohne mein Zutun, halt dann, weil die Menschen eben unabhängig sind, jeder macht da sein eigenes Ding, wenn dann Leute ihr Ding machen, und dann freue ich mich, dann sehe ich das und denke mir, wow. Und wenn da so ein bisschen, so ein paar Prozent dann auch auf meine Inspiration zurückgehen, hey, bin ich glücklich. Tatsächlich, ich meine, das werde ich mitnehmen. Finanziell redet man nicht oft drüber, aber ganz ehrlich, wenn ich mir schaue, die 100 Themen und die Größe und der Output, dann ist der finanzielle Ertrag für mich relativ bescheiden und gering. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich mich hier beschweren möchte, oh, nur wie so ein Zahnmesser. Hey, das ist ja ein alternatives Medium, wir haben ja keine Werbung, wir haben YouTube-Werbung, aber wir haben keinen Sponsor, es sind hier nicht die großen Gelder zur Verfügung. Deswegen es ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich I'm underpaid. Aber es ist so, wenn ich das vergleiche, keine Ahnung, was andere Leute, die auch jetzt im weitesten Sinne als Publizist oder irgendwie öffentlich Dinge raushauen, ja, es ist sehr bescheiden. Also das ist nicht unbedingt das, was den großen Anreiz gibt für diese Arbeit. Das kann ich euch gleich sagen. Aber das war auch vorher nicht mein Ziel. Aber wenn ich irgendwann mal, wenn für mich der Punkt kommt, wo ich diese Welt verlasse, wo es ans Sterben geht, und ihr wisst ja, entweder hat man ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass man da ein bisschen sinniert, ein bisschen Rückschau hält, oder es ist dieser plötzliche Moment, wo dein Leben in Zeitlupe aneinander vorbeigeht. Hey, das sind Dinge, die werden mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Da kann ich diese Welt verlassen, weil wenn ich mir dann überlege, okay, habe ich auf dieser Welt was bewegt? Habe ich mich hier eingebracht? Kann ich sagen, yeah, ich habe mich eingebracht. Ich habe auch was bewegt, ohne dass ich auf den Trip komme. Wow, super, ich habe so viel Einfluss. Hey, ich schmiede mir die Welt, wie sie mir gefällt. Fabian Society und so. Nee, aber ich wirke hier. Ich bin der ich bin. Ich erkenne mich selbst und ich bin der ich bin. Und das kommt auch bei anderen Leuten an. Und das sind so Dinge, die geben mir so viel, weißt du, das kann ich mitnehmen. Ich erreiche vielleicht nicht Millionen von Leuten, aber da gibt es ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend, denen das echt was gibt, die wirklich Schritte vorwärts machen. Das mag bei einzelnen Sendungen so sein, was bei Leuten was kickt, oder Leute unter euch, die wirklich mein Wirken enger verfolgen. Da kommt ja so viel Resonanz zurück, bekomme ich ja von euch. Und das bekomme ich oft gesagt, so, hey, boah, das hat mir geholfen. Und das sind Dinge, wow, das hilft wiederum mir. Das habe ich dann in meinem Leben auf der Habenseite. Weißt, wenn, ich glaube ja nicht an irgendwelche Jenseitskonstruktionen, aber vielleicht ist es ja so, wie die Ägypter sagen, es ist zumindest eine schöne Allegorie. Weißt, wenn dann dein Herz gewogen wird, wie schwer ist dein Herz? Weißt du? Und mein Herz, das habe ich auf der Habenseite. Das ist, ey, ja, yeah, ich habe da hier auch Dinge, die ich sozusagen auch ins Feinstoffliche mitnehmen kann. Geld oder so weiter kannst du nicht mitnehmen. Aber das schon, diese Erfahrung. Und da bin ich auch durchaus stolz und happy. So. Oh Mann, muss man sehr auf die Zeit schauen. Wir haben so viele Dinge hier, Themen, ein paar wollte ich noch erwähnen. Nicolas Röhrig fand ich eine total interessante Geschichte. Spricht komischerweise auch kaum einer drüber. Ich weiß nicht, soll ich es nochmal aufnehmen oder sowas? Weil ich fand das auch total spannend. Diese ganzen mystischen Themen, Gral, schwarze Madonnen, Häresien, Black Goo. Ey, auch auf freaky shit, machen wir auch immer wieder hier. Wo ich auch ganz klar sage, okay, hier ist ein Thema, ich finde es heiß, ich finde es interessant, aber Vorsicht, Wissen ist relativ wenig, was wir haben. Thema Black Goo, Thema Antarktis, something's going on there. Und interessant natürlich auch und vielleicht zentral wichtig, Kraftorte. Ich habe hier berichtet über Delphi, über Malta, ganz zentral natürlich Arunachala, der Berg in Indien. Und ganz ehrlich, ich spreche da relativ wenig mit euch drüber, im Verhältnis dazu, also relativ wenig, im Verhältnis, wie wichtig es mir eigentlich ist. Diese Geschichte, dieser Berg, das ist für mich zentral in meinem Leben so. Das ist der Kraftort, der mir am meisten gegeben hat. Und das ist nicht so, wie gesagt, ich glaube nicht an irgendwelche Gurus oder ich brauche das nicht, aber es ist Natur, das ist ein Kraftort. Und der hat bei mir so viel von diesem Deckel, der auf einem drauf liegt. Sowohl der Deckel, der von anderen Leuten kommt, also hier Hierarchien, als auch die Deckel, die du letztens selber dir auflegst, weil es ist auch so, ganz viel von dem, was uns blockiert, können wir auch selbst lösen, ohne dass wir die Hilfe von anderen brauchen. Und das ist, was mir dieser Kraftort halt boah, voll gegeben hat. Dieser Kraftort ist ein Feuer, was die ganze Zeit brennt und alles verbrennt, was halt nicht echt ist, was nicht authentisch ist. Und hey, boah, super wichtig. Sollte ich eigentlich viel öfter drüber sprechen. Ja, ja, ich habe noch hier so Bilder dabei. Ich wollte auch noch ganz kurz, weil ja auch viele Leute mal nachfragen, ein bisschen was aus meiner Biografie erzählen. Weil Leute fragen nach, Leute kennen mich gut und naja, also ein bisschen zu meiner Biografie. Ich habe hier ein Bild dabei, das gefällt euch vielleicht. Hier ist der junge Frank. Das ist ein Bild, das ist 1990 aufgenommen. Da war ich 20 Jahre alt. Und das war meine erste große Reise außerhalb der westlichen Welt. Das war in Ägypten und das ist aufgenommen im Sinai. Ich war da zusammen mit einem Kumpel von mir, wir waren zu zweit, so knapp 2 Monate unterwegs. Und ich meine, es gibt so viele solche Bilder aus Ägypten, so jemand auf einem Kamel sitzt und postet, aber es war hier nicht der Fall, sondern wir waren mit diesem Kamel dann 3 oder 4 Tage lang im Inner Sinai unterwegs, halt tief rein in die Wüste, in der Wüste übernachten und Zeug. Und da ist dieses Foto entstanden. Warum bringe ich das hier? Weil, ja, es war meine erste Reise außerhalb der westlichen Welt. Und das ist Teil meiner Natur. Und ganz viel von diesen Themen, oder überhaupt die Fähigkeit, Themen so anzuschauen, habe ich ja nur bekommen, weil ich mich eben im Laufe meines Lebens, und das ist tatsächlich eine lebenslange Mission, und da bin ich immer noch dabei, dass ich mich selber frei mache, mich selber emanzipiere von den Vorlagen, die wir bekommen, von Religionen, von Wissenschaft, von Schulen, von Lehrern, vom Zeitgeist, sondern sich dort frei machen, sich emanzipieren und wirklich die eigene Wahrheit sehen, sowohl in der Innenschau als auch im Erleben nach außen. Und das habe ich mein Leben lang schon gemacht. Und ich muss sagen, mit jeder von meinen Reisen, und diese Reisezeiten liegen hinter mir, jetzt war ich schon lange nicht mehr auf solchen Abenteuern, werde ich vielleicht auch nicht mehr machen. Alles hat seine Zeit im Leben. Aber diese Reisen haben halt, waren mein Lifestyle und meine Art, mich zu emanzipieren. Und das Leben selbst ist mein Lehrer. Das Leben selbst ist mein Lehrer, das ist es. Und je mehr ich solche Reisen gemacht habe, desto schwieriger wird es dann wieder, sich wieder anzupassen an dieses System. Insbesondere halt jetzt an der Universität. Ich habe auch studiert, aber mit jeder Reise ist es mir nach schwerer gefallen, wieder in dieses Mindset des Studenten zu kommen und wieder das zu schreiben, was du weißt, was der Professor hören will, was aber gar nicht mehr meine eigene Wahrheit ist. Meine eigene Wahrheit aber wiederum in dieses wissenschaftliche, in diese wissenschaftlichen Dogmen, in diesen Frame, in diesen Rahmen einfach nicht reinpassen. So. Das ist auf diesen Reisen passiert. Ja, zu meiner Bio, also ich habe das Reisen tatsächlich irgendwie gelernt, schon mein Leben lang. Mein Vater ist, als ich noch Kind war, schon mit mir viel auf Reisen gegangen. Aber nie irgendwie jetzt organisierte Reisen. Ich habe in meiner ganzen Kindheit nie irgendein Hotel oder ein Gasthof von innen gesehen. Ja, Gasthof zum Essen schon ab und an. Aber jetzt irgendwo übernachten. Wir haben immer nur viel in den Bergen gewesen, dort immer in den Hütten übernachtet und ansonsten irgendwo das Zelt aufstellen. Aber manchmal in Campingplätzen, aber ganz oft auch einfach Wildcampen. Ich habe von meinem Vater als Kind das schon gelernt, dass du im Grunde genommen überall dein Lager aufschlagen kannst. Mein Vater war auch Soldat, also auch dieses praktische Ding und so. Und ja, das habe ich da gelernt. Wir haben wirklich am Strand geschlafen, vom Mittelmeer oder irgendwo am Waldrand oder auch mal unter einer Autobahnbrücke. Kein Witz, auch da kann ich mich erinnern. Als ich noch wirklich Kind war, so, haben wir auch mal unter einer Autobahnbrücke gepennt. Kann man machen. Einfach dieses Lernen, einfach zu reisen. Ja, mein Vater halt Nachkriegskind, also da hat man immer aufs Geld geschaut und wir sind immer mit einfachsten Mitteln gereist. Aber hey, da habe ich halt super viel gelernt auch. Und so ist es dann mein Leben lang gewesen. Ich habe dann mit 14 dann Schüleraustausch das erste Mal gemacht nach Frankreich. Bin dann mit 15, 16 dann das erste Mal alleine nach Frankreich oder halt noch mit ein, zwei Kumpels. In der Zeit, hey, da kann ich mich erinnern, da haben wir dann schon in Paris irgendwo einfach auf der Parkbank übernachtet. Alles Dinge, die man heute, oh, nicht mehr so leicht machen kann, was auch so schade ist, weil wir so viel von unseren Freiheiten auch verlieren, weil heute eine ganz andere soziale Situation ist. Aber damals konnte man das machen, Ende der 80er oder Mitte der 80er, als Teenager mit 16, weißt du, da pennst du einfach irgendwo auf der Parkbank in Paris und musst keine Angst haben, dass du jetzt hier nachts irgendwie dein Leben verlierst oder richtig Stress bekommst. Kriminalität gab es damals auch schon, aber die einzige Kriminalität, mit der ich damals konfrontiert war, das ist halt Kleinkriminalität, das ist halt Diebstahl. Du musst halt ständig schauen, dass dein Zeug nicht geklaut wird, wenn du irgendwo pennst. Aber du musst es nicht Sorge haben, dass wer weiß, was da nachts passiert. So. Ja, aber das haben wir damals eben so sich selbst auch beigebracht. Ja. Auch dieses Bewusstsein, so, dass dir Dinge nicht wegkommen, dass die wichtigen Dinge, dass du dir Mann hast. Und ich könnte euch so viele Storys erzählen können, wie ich da Lehrgeld bezahlt habe und auf welche Art und Weise ich in meinem Leben schon alles beklaut wurde. Aber eben wirklich nur in jungen Jahren. Und ich habe das dann immer mehr und mehr dann verinnerlicht, was auch wichtig war, weil dann auch, als ich dann, wenn die Reisen dann größer werden, weißt du, dann sind so ein paar Dinge, egal in welchem Zustand du bist, du weißt, wo dein Pass ist und die wenigen Dinge, die wirklich wichtig sind. Alles andere ist egal. Und habe dann auch nie mehr wieder damit Probleme gehabt, weil es einfach ist in meinem Bewusstsein. Ich habe es gelernt. Das ist immer in meinem Kopf so. Also ich habe das safe. Naja, aber eben in jungen Jahren da schon Abenteuer gesucht. Ich bin mit 16 bin ich ja dann ein Jahr in die USA gegangen als Austauschschüler. Das war auch etwas, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Da könnt ihr euch auch mal mehr erzählen drüber. Weil es eine schwierige Situation war mit meiner Familie damals, also mit meinen Eltern. Das Elternhaus ist zerbrochen, wie es bei vielen Familien ist. Und dann stehst du als Kind zwischen den Stühlen hin und her. Und mein Vater hat das damals gut erkannt, dass es für mich gerade ganz schwierig ist. Und vielleicht auch eine ganz entscheidende Phase, weil als Teenager prägen sich Dinge, die du dann vielleicht die nächsten 10, 20 oder ein Leben lang irgendwie mit dir trägst. Und mein Vater dann das mich dahin geschoben: hey, Austausch, mal ein Jahr raus, mal komplett anderes Umfeld, andere Leute, USA. Und das war eine ganz christliche Familie. Und übrigens richtig gute christliche Familie. Deswegen, wenn ich hier christlich oder überhaupt in Religion gegenüber kritisch bin, dann verliere ich hoffentlich nie den Respekt vor Menschen, die auch in diesem Sinne ehrlich leben. Und das habe ich allein dort in Amerika, habe ich solche Leute getroffen. Herzensmenschen. Ja. Und das respektiere ich auch. Das waren sehr gute Leute. Ja. Und also das hat mir auch super viel geholfen, sage ich euch ganz ehrlich. Nach diesem einen Jahr, mit 16 bin ich hin, mit 17 zurück. Das war so ein großer Schritt auch im Sinne von Emanzipierung, mich eben frei machen, selbstständiger werden. Danach habe ich den Stress mit meinen Eltern gar nicht mehr ernst genommen. Das war dann, das kam einfach nicht mehr so nah an mich ran. Und genauso auch emanzipieren von Schulen. Also ich weiß nicht genau, wie ich da zurückgekommen bin, nach dem einen Jahr wieder ein Gymnasium hier in Bayern. Und dann, ich komme so ganz fröhlich, weißt du, so einen Termin gehabt beim Direktor, wollte mich wieder zurückmelden und welche Klasse komme ich dann nächstes Jahr. Und der Typ hat dann nur so gleich so was Negatives gesagt. Ja, Drückeberger ist wieder da. Und ich weiß nicht, das hat mich einfach überhaupt nicht berührt. Ich habe dann nur gelacht und habe mir gedacht, na komm, also, ich bin da frei davon. Also es war super wichtig. Danach ging es dann schon los, dass die Reisen immer spannender wurden. Mit 17 bin ich das erste Mal durch Europa alleine gereist. Nicht getrennt, sondern damals mit Interrail. Hab da auch schon eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Ja, und die Reise hier, das war eben die erste Reise dann außerhalb der westlichen Welt mit 20. Das war direkt nach meinem Abitur im Sommer danach. Und ja, so hat der junge Frank ausgeschaut. Danach kam eben eine Zeit, ganz viele Reisen, will ich auch alle gar nicht erzählen. Ne? Könnte ich machen, es sind echt viele tolle Stories. Ab und an streue ich auch mal hier was ein. Aber jetzt halt so, es ging immer mehr Reisen, immer mehr. Bis dann irgendwann der Punkt war, wo ich auch einfach sich das nicht mehr vereinbaren ließ. Dieser Bruch zwischen der Schule, in dem Fall der Universität und dem Weltbild, was dort kommt, und dem, was meine eigene Wirklichkeit ist. Irgendwann ging es halt nicht mehr zusammen. Irgendwann, ich war schon relativ weit, ich hatte schon einen Förderer an der Uni, ich hatte schon einen Mentor, der Weg war schon bereitet hier zu Doktortitel, Doktorand und dann perspektivisch vielleicht irgendwann mal so einen eigenen Lehrstuhl oder sowas haben. Hey, das ist eigentlich, was du dir als Student wünschst, wenn du einen Mentor hast, der dir diesen Weg bereitet und du das nicht alleine gehen musst. Aber ich konnte es nicht mehr. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo das so weit auseinander war, dieses Uni-Umfeld und das, was meine eigene Wirklichkeit war, ne, das ist halt einfach auseinandergegangen, habe ich dann auch hingeschmissen. Und das war so der vielleicht echt so ein Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich echt nicht mehr wusste, so, boah, was mache ich eigentlich? All die Dinge, die ich so erkenne, warum erkennen es die anderen nicht? Ich habe mich gefühlt wie ein Fremder in einem fremden Land, das war echt so mein Tiefpunkt. Und wenn ich abends mit Leuten in der Kneipe war, gute Leute, ich zeige auf niemanden den Finger, meine Bamberger Zeit großartig so, aber es kam irgendwann der Punkt, wo ich mich das einfach nicht mehr interessiert hat, was meine Mitmenschen interessiert. Die Themen, die haben mich einfach nicht mehr interessiert. Und das, was mich bewegt hat im Inneren, hat die anderen Leute nicht interessiert. Okay, willst doch niemand auf den Sack gehen. I'm a strange in a strange land. Und das war der Punkt, wo ich dann nach Indien gegangen bin. Und ja, habe ich euch an anderer Stelle schon mal erzählt. Jetzt habe ich noch ein weiteres Foto da. Und das ist aufgenommen im Jahre 2001. Das ist also ziemlich genau 20 Jahre alt, dieses Bild. Und das ist aufgenommen worden in Kroatien 2001 auf dem großen Rainbow Gathering. Rainbow habe ich euch an anderer Stelle schon mal erzählt. Es ist im Grunde genommen keine Organisation, sondern es ist so ein Movement. Ich bediene jetzt eine Schublade, aber das hilft euch vielleicht, um das einzuordnen. Es ist wie ein großes Hippie-Treffen. Allerdings eben non-kommerziell, da gibt es keine Karten und sowas. Und das ist halt was Echtes. Und Rainbow Gathering, das geht auch mal mehrere Wochen lang. Und das reicht an der Stelle. Und das ist aufgenommen zwischen den beiden großen Indienreisen, wo wir so ein Dreivierteljahr in Europa auf Reisen waren und eben auch auf Rainbow, aber auch andere Dinge und so weiter. Und da ist es aufgenommen worden. Das ist ein großartiges Bild. Vielleicht ist das mit das beste Bild, was eigentlich je von mir gemacht wurde. Und ja, meine Frau ist Fotografin, also es gibt gute Bilder von mir. Aber hier ist es halt die Zeit. Das ist genau diese Reisezeit. Und ich habe auf den Reisen auch nie irgendwie Kameras dabei gehabt. Tatsächlich dieses Bild, wo ich auf dem Kamel sitze, das letzte Mal, mein Kumpel und ich, wir hatten eine Kamera dabei, wo wir Fotos gemacht haben und danach habe ich das nie mehr wieder gemacht, weil einfach, ich gehe auf Reisen, nicht um Fotos zu machen, weil es auch wichtig und es ist gut. Ich meine, wir haben Kameraleute, das ist dann deren Sache, aber für mich geht es ums direkte Erleben und nicht irgendwie Fotos machen. Ich bin kein Tourist mehr. Und deswegen habe ich da relativ wenig Bilder aus dieser Zeit. Aber das hier, das wurde eben da 2001 auf dem Rainbow gemacht. Und das hat ein professioneller Fotograf gemacht. Ein Engländer. Und der hat irgendwie die Rainbow Family über 20 Jahre begleitet und hat immer wieder so Bilder gemacht. Und ich habe das auch nicht gewusst. Das ist kein gestelltes Bild. Das ist ein Teleobjektiv, hat er das aufgenommen. Hat danach mich aber natürlich gefragt, hey, ich habe hier ein Bild von dir gemacht, ob das okay ist und so. Und ich so, ja, klar, mach nur. Und wie es der Zufall will, dann zwei Jahre später, drei Jahre später, auf einem anderen Rainbow, laufe ich so gemütlich über den Platz und plötzlich spricht mich einer an, so, hey, hold on, komm mal her, so. Und dann war das der Fotograf, zwei, drei Jahre später. Und ich setze mich zu dem hin und er packt, hey, ich hab was für dich. Dann hat er tatsächlich auf dem Rainbow, hat er seine Arbeitsmappe dabei gehabt, dann hat er so 30, 40 Fotos gehabt, alle so in der Größe ungefähr, DIN A4 Format. Und dann taucht er hier dieses Foto raus. Also das ist jetzt nur abfotografiert von dem Originalbild. Eine entwickelte Fotografie und gibt mir die und sagt, hier, habe ich von dir vor zwei Jahren gemacht. Ich wusste nicht, dass wir uns kennen, weil wir keine Beziehung sind zueinander gehabt, aber er hat das dabei gehabt, hat es mir gegeben. So. Und das also aus der damaligen Zeit. Ja. Dann irgendwann haben die Reisejahre dann ein Ende gefunden. Es ging ja dann darum, sich wieder zu setteln und jetzt bin ich ziemlich gut gesettelt, jetzt habe ich Kinder. Chemnitz habe ich euch auch schon erzählt, es geht um diese Erdung, es geht um die den steinernen Wald, es geht darum, den Spirit zu erden und für mich ist Chemnitz wie so ein Magnet, ich komme da gar nicht mehr weg. Aber habe eben damit auch voll meinen Frieden gemacht, weil ich eben diese großen Reisegeschichten ausgelebt habe. Ja, vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Ob ich jemals wieder solche großen Abenteuer mache, weiß ich nicht. Im Hinterkopf habe ich immer, wenn irgendwann, wenn ich mal keinen Bock mehr habe auf diese ganzen Sachen hier, also nicht nur das hier, sondern auf diese, auf, wenn ich irgendwann kommt, vielleicht für jeden der Punkt, wo du sagst, hey, jetzt ist es ein Alter erreicht, jetzt suche ich mir noch einen schönen Platz, wo ich meine Knochen ans Feuer halte und noch ein paar Jahre so meinen Alterstand genieße. Ich weiß nicht, ob ich dann die Kraft habe, das nochmal in Indien zu machen oder so, das wird man sehen. Aber ja, keine Ahnung, in meinem Hinterkopf habe ich es immer noch. Vielleicht am Ende meines Lebens wie Sadhu sein, müsste alles hinter dir lassen und wirklich nur noch Spirit, nichts anderes mehr. Und mal sehen, wo es dann führt. Aber das ist vielleicht nicht entscheidend. Ausblick, wie geht es weiter? Jetzt bei so einer Sendung, jetzt 100. Sendung, könnte man auch überlegen, soll man hier nicht einen Schlussstrich ziehen? Tatsächlich, Dinge verändern sich auch viel. Und ich weiß nicht, wie lange ich das hier weitermache. Ich ziehe jetzt keinen Schlussstrich, weil ich habe auf jeden Fall schon wieder die nächsten Themen eigentlich so im Kopf, was mir wichtig wäre. Aber Leben ist immer Veränderung. Und gerade in diesen Corona-Jahren, bei Nu Visum haben wir es auch gesehen, gibt es Veränderungen. Und wer weiß, vielleicht entsteht da auch ein neues Format. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so lange weitermache. Aber ich habe jetzt nicht die Absicht, mich irgendwie zurückzuziehen, sondern wenn dann, werden sich vielleicht Formate ändern oder so. Ich kann sagen, ich bin immer noch am Lernen. Das Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Aber was ich jetzt wirklich die letzten Jahre, und vielleicht auch viel mit dieser Arbeit hier zu tun, deswegen erzähle ich es euch, was ich so langsam spüre, ist so eine gewisse Verschiebung der Gewichte. Das ist so, in jungen Jahren geht es nur ums Lernen. Lernen im Sinne auch von Erfahren. Also wirklich Erfahren, Lernen. Und jetzt geht es aber auch viel darum, dieses Wissen weiterzugeben. Und das habe ich ja nicht schon immer gemacht. Und je mehr ich das mache, merke ich, dass sich das auch so ein bisschen verschiebt. Ich bin immer noch am Lernen, gibt immer noch neue Dinge, gibt immer noch Dinge, die mindblowing sind. Aber ich merke so, das ist wahrscheinlich der natürliche Weg des Alterns, es geht mehr und mehr, verschiebt sich das hin zu das Wissen weiterreichen. Also eine Art Lehrer sein. Ne? Und das spüre ich schon ganz, ganz stark, so, wie sich das so ein bisschen verschiebt. Aber heißt nicht, dass man das Lernen komplett aufhört. Aber ja, eben Wissen weiterreichen, deswegen erzähle ich es euch, das werde ich auch in Zukunft machen. Möglicherweise neue Formate, möglicherweise, das kann auch gut sein, ich will jetzt da nichts ankündigen, weil ich das auch nicht konkret in Planung habe und nicht dran arbeite. Aber möglicherweise könnte man vielleicht auch mal das alles in schriftliche Form packen, vielleicht Bücher schreiben oder sowas. Weiß es nicht. Vielleicht geht es in die Richtung. Was auch in mir drin ein ganz großer Teil ist von meiner Natur, ist eben hier Musik. Das Barden, das Troubadour, das Musikmachen und auch das Musikkennen. Deswegen, ja, das schwebt mir auch im Moment vor, dass ich dort wieder ein bisschen mehr Gewicht drauf gebe. Ich war aber viele Jahre als DJ gearbeitet und das auch komplett ausgelebt, so diese Sachen, und brauchte es auch nicht mehr. Aber ich habe da auch, hey, so einen sehr großen Pool, sage ich jetzt mal, an Erfahrungen, an Stories, an interessanten Dingen. Jetzt für Leute, die in dieser Musiknische sich bewegen. Das muss ja nicht jeder von euch sein. Und weil das aber so ein großer Teil von meiner Natur ist, kann ich mir das gut vorstellen, dass ich in Zukunft da wieder mehr Gewicht drauf lege, vielleicht ein Format kreiere, wo ich mehr diesen Musikansatz reinbringe. Aber auch nicht nur Musik um des Musikwillens, oder sondern einfach die Musik, wie ich mich damit beschäftige, und Counterculture hat auch mal mit Freiheit zu tun. Verstehst du? Es geht um freie Musik, Liberty. Und vielleicht werde ich das ein bisschen mehr verstärken, einfach weil ich das Gefühl habe, das ist auch gute Medizin. Also diese Art von Musik und Begeisterung und Leidenschaft ist vielleicht auch etwas, was uns Menschen frei macht. Hey, tatsächlich, ich lebe dieses Ding auch. Bei allen kritischen Dingen, die ich auch schon über Musik und Counterculture gesprochen habe, aber ich hoffe, das ist euch schon klar. Die Grundidee, die Schwingung, die Kraft von Musik, hey, das ist nichts Schlechtes, das ist uns Menschen eigen so. Ich warne nur davor, wenn eben diese Energie vor einen anderen Karren gespannt wird, wenn die gegen uns eingesetzt wird. Aber die Energie an sich halte ich für befreiend und let's do it, let's rock. Und werde vielleicht das ein bisschen verstärken. Des Weiteren auch nach Ausblick, was auch noch meine Vision ist. Aber wie gesagt, wie sich das manifestiert, weiß ich nicht. Weil ich hoffe, das habt ihr ja verstanden. Ich fließe. Ich bin nicht der Typ, der so klar einen Plan macht, was auch okay ist. Aber meine Art ist halt fließen. Und nicht alles, was ich so als Idee habe, verwirkelt sich dann auch. Oder es verwirklicht sich auf eine andere Art und Weise. Oder es kommt noch was anderes dazu. Wie auch immer. Aber was ich jetzt so stand jetzt auch als Vision habe und auch schon ganz lange habe, ist, dass dieses Wissen teilen oder Erfahrungen teilen oder all diese Themen, die ich halt hier mache, dass ich das auch gerne noch auf eine internationale Perspektive bringen würde. Weil es eben auch Teil meiner Natur ist. ich kann ganz gut Englisch, nicht perfekt, aber halt okay. Ich kann es gut genug, um das rüberzubringen, was ich bringen will. Und auch da wieder, da geben alle Dinge Sinn. Ja. Ich meine, ich war schon viel unterwegs. Ich habe im Ausland gelebt, ich habe in Amerika gelebt, ich bin viel auf Reisen gewesen. Und das ist, was ich immer im Kopf habe, auch was ich gerne möchte, ist das noch auf so eine internationale Ebene zu bringen. Also vielleicht eben einfach mehr solche Sendungen auch auf Englisch machen. Möglicherweise eben auch neue Formate da entwickeln. Aber das ist auch noch nichts irgendwie druckreif oder sowas oder fertig. Das sind eher meine Visionen. Und auch da meine ich nicht nur jetzt meine Beiträge, sondern ich sehe das tatsächlich eher, wenn ich das ganz große Bild anschaue, glaube ich, dass wir auch international in diese Kommunikation kommen müssen. Ich glaube auch, dass wir international die verschiedenen Kulturen miteinander, dass die alle einen Beitrag liefern können. Und auch jetzt in diesen Themen, die wir hier haben, es ist ja, ich gehe ja immer subjektiv ran. Das ist meine Blickweise. Und meine Blickweise ist eben auch eine europäische Blickweise, eine deutsche Blickweise. Und das einzubringen in dieses Internationale, kann eben auch für Leute, die aus anderen Kulturen voll den Mehrwert haben. Weil ich eben nicht eins zu eins einfach nur das nacherzähle, was irgendwie andere sagen, sondern weil da immer was Eigenes auch ist, was Originales, Originelles ist. Und das wiederum denke ich mir ganz oft, ey, es gibt so viele Dinge, da könnten die Amerikaner oder so die amerikanischen Truther oder Leute, die sich mit sowas beschäftigen, manche Dinge wissen die nicht. Wie eben zum Beispiel diese ganzen europäischen Archäologie-Sachen, wie die Himmelsscheibe von Nebra, ja, die auch in Amerika vielleicht Fachleuten bekannt ist. Aber ich verfolge dort so viele alternative Wissenschaft, Archäologie und so weiter. Das haben die alle noch gar nicht auf dem Schirm. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir, und damit meine ich nicht nur mich, sondern genauso die Arbeit von den Kollegen hier bei Nuvis und auch von anderen freien Medien, unser Beitrag ist auch wichtig für Leute in Amerika beispielsweise. Also unsere europäische, mitteleuropäische Perspektive hat einen Wert auch. Und auch da, ich komme jetzt nicht in diesen Trip, oh, wir haben die Wahrheit, aber eben auch nicht unterwürfig. Ich habe oft schon von Europa gesprochen, da sind wir bei dem hier Identität, Selbstvertrauen stärken. Wir Europäer haben eine interessante Perspektive auf die Dinge, weil wir auch in einem besonderen Status leben. Wir leben nirgendwo auf der Welt, sind so viel auf so kleinen Raum, so viele Länder, nirgendwo so dicht besiedelt. Diese ganze urbane Kultur, die wir haben, das ist völlig anders als in Amerika, wo du zwar auch Großstädte hast, aber dann sind es gleich so Megamoloch. Aber dieses urbanes Leben, das ist hier in Europa so entstanden. Wir haben da so viel Erfahrung, sodass ich meine, dass in ganz vielen Dingen, wenn wir mit Selbstvertrauen aus unserer eigenen Kultur heraus Themen ansprechen, dann hat das auch einen gewissen Wert, auch für andere Kulturen. Und das ist ja meine große Vision. Weißt du, jeder liefert dort auch wieder was ab und dann kriegen wir gemeinsam ein wirklich vielschichtiges, leckeres Mahl, wo halt einfach nicht alles gleich schmeckt. Und da glaube ich, haben wir auch wirklich eine wichtige Rolle auch. Und auch das ist wiederum Thema Selbstvertrauen. Das ist bei den meisten von uns noch gar nicht da. Aber das, was wir hier auch gemeinsam erarbeiten, beispielsweise eben diese 100 Sendungen hier, das sind wichtige Schritte, nicht nur jetzt für uns in unserer, vor allem sprachlich in unserer Blase, sondern das wären eigentlich auch Dinge, genauso wie die Arbeiten von Dominic Görlitz und so weiter, also das wären Dinge, die müssen wir eigentlich, die müssen wir in die Welt tragen. Versteht? Wir müssen die in die Welt kommunizieren. Das ist vielleicht das Ding. Und ja, das ist eben auch so eine Vision von mir, das noch mehr zu nutzen, die Möglichkeiten, die ich da auch habe, eben so das mit der Sprache zu machen. Ja, Mensch, jetzt schaue ich auf die Uhr, wir sind schon so weit fortgeschritten. Ich wollte eigentlich noch mehr so von meinem Werdegang erzählen, auch von meiner Bio, wie ich dann letztens auch zu der Arbeit hier gekommen bin. Aber ich glaube, das müssen wir ein andermal machen, weil ich möchte jetzt auch hier die Zeit nicht überschreiten. Auf jeden Fall möchte ich hier noch eine Danksagung aussprechen an Leute, die hier mitwirken. Danksagung geht raus an Michael und auch an Anna, die vor einigen Jahren überhaupt so diese Connection hergestellt haben zwischen mir und Leipzig Nuviso. Danke dafür. Mein Dank geht raus an alle Leute, die hier bei Nuviso arbeiten und die daran mitwirken, dass bei euch dieses hier meine Sendungen auch in einer schönen Verpackung kommen. Das ist auch wichtig und deswegen bin ich auch froh, dass ich hier mache. Mein Dank geht hier an die Kameraleute meines Vertrauens, an den Jan, der auch heute wieder da ist, an den Falco, der manchmal einspringt. Mein Dank geht an den Matze, der sozusagen eine Art Technical Director ist, ich weiß nicht, ob der Titel richtig ist, aber hier bei Nuvisu, der zum Beispiel verantwortlich ist für diesen schönen Vorspann, der Dinge dort, diesen Vorspann entwickelt hat und mit der Musik. Mein Dank an Matze, mein Dank geht an Micha von Nuvisu, der meistens die Schneidearbeit macht. Natürlich an Frank und Steffen. Steffen, der sozusagen die ganze Verwaltungsseite von Nuvisu übernimmt, auch das ist vielleicht der wichtigste Mann mit hier, weil ich meine, wir sind alle nur kreative Freaks, sondern brauchst aber auch jemanden, der da ein bisschen das Papier auch bearbeitet und guckt, dass das nach außen alles geordnete Bahnen geht. Mein Dank und Respekt dafür an Steffen und natürlich an Frank, der Nuvisu aufgebaut hat. Das ist sein Kind, sein Lebenswerk, aber es heißt schon sein Kind. Frank teilt es ja auch mit anderen. Er hat aber diese Plattform geschaffen und ist offen dafür. Da möchte ich auch echt Danke sagen, weil ich da nie irgendwie Druck bekomme, sondern der halt einfach sagt, hey, ja, mach. Und ich mach. Mein Dank geht natürlich auch an alle Gäste, die hier im Laufe der Folgen waren. Meine Frau war mehrmals zu Gast. Ich möchte jetzt gar nicht jeden einzelnen Namen erwähnen, weil da werde ich wieder welche vergessen. Aber all die Leute, die auch hier schon zu Gast waren, hier auf dem Sessel Platz genommen haben, mein Dank dafür. Und nicht zuletzt natürlich an euch, an die Zuschauer, die jetzt schon seit Jahren hier dabei sind, die mir und uns die Treue halten, die auch tatsächlich, wisst ihr, ihr als Zuschauer, ihr seid auch ein Mojo. Ihr seid auch etwas, was mich ankickt. Weil ich habe es euch schon gesagt, meine Natur ist eigentlich Müßiggang. Und wer weiß, wenn ich jetzt nicht auch ständig einen gewissen Druck hätte, auch wieder zu liefern, hey, jetzt hier am so und so vielten habe ich ja Termin in Leipzig. Das motiviert mich natürlich schon, dann auch eben auch die Arbeitsseite zu machen, die man machen muss. Ja, ich rede zwar vom Müßiggang und von tieferem Auseinandersetzen, aber gleichzeitig braucht es auch wirklich die handwerkliche Arbeit. Manchmal musst du Dinge recherchieren, Jahreszahlen, bla. Und das kommt von euch. Ihr seid auch das Mojo. Letztens sind wir hier gemeinsam in diesem großen Prozess. Und ich habe da schon so viel Feedback von euch bekommen. Sorry auch an all die Leute, denen ich nicht geantwortet habe. Aber auch da, versteht mir, meine Natur ist eigentlich Müßiggang. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich kann das auch nicht, dass ich jeden Tag meine E-Mails alle abchecke und dann, oh, da und hier gleich. Ich kann das nicht. Das überfordert mich mental. Weißt du, oh, shit. Also, fühlt euch da bitte nicht irgendwie auf den Schlips getreten, wenn es manchmal schwierig ist, mit mir jetzt in Kommunikation zu treten, jetzt wirklich so auf E-Mail oder schriftlich, weil, hey, wie gesagt, die Kommunikation, die mir wirklich wichtig ist, die findet auf dem Feinfühligen statt, versteht ihr? Und da sind wir verbunden miteinander. Es ist ein Prozess. Es ist, auch wenn ich jetzt gesagt habe, die Gewichte verschieben sich mehr hin zu Wissen weitergeben, als jetzt neues Wissen anreichern. Aber es ist nie total, sondern es ist ein Prozess, den wir alle durchschreiten und also eben neue Dinge erfahren, sich selbst mehr erfahren. Das hört nicht auf. Das ist es. Hey, vielleicht den gebe ich euch noch mit hier. Erleuchtung ist nichts, was du an einem Punkt hast und jetzt bin ich erleuchtet. Oh ja, cool. Nee, Erleuchtung ist zu checken, dass es diesen ständigen Fortschritt gibt, dieses ständige Wandeln gibt. Das ist es. Und wenn du das gecheckt hast, dann gibst du dich dem hin, surfst du, reitest die Wellen, wie auch immer, welche Bilder man da nehmen will. Erleuchtung ist also sozusagen ein Lifestyle und nicht irgendein Punkt. Oh ja, 1992, da bin ich erleuchtet worden. No. Wer das erzählt, der ist nicht da, wo es wirklich ist. Ja, in diesem Sinne, also auch mein Dank an euch, weil eben das auch dazu beiträgt, dass wir gemeinsam diesen Prozess machen. Wenn es euch nicht gäbe, würde ich mich trotzdem mit Themen beschäftigen, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Mojo, so ein Motor. Und ja, in diesem Sinne danke ich euch allen hier und habe jetzt hier noch zum Schluss noch einen kleinen Talker. Und wir werden wahrscheinlich zeitlich überziehen, aber heute, ey, come on, das ist die 100. Sendung. Ja. Da muss man sich auch nicht an so einen engen Rahmen halten. Auch da übrigens kriege ich auch nie Stress jetzt von irgendwelchen Leuten bei Nuvisu. Oh, ey, Mann, was ist das für ein Format? Das rede ich in 2 Stunden. Sondern das ist das Schöne, weißt du, man lässt mich einfach machen. Man lässt mich von alleine. Danke euch. Aber jetzt zum Schluss habe ich noch mal in großer Freude habe ich noch einen Ehrengast am Start. Ein Ehrengast am Start. Und ich freue mich wirklich, dass er jetzt da ist. Es ist kein großer Weg für ihn. Muss nur von einem Büro hier rüberkommen in unser Studio. Aber ich freue mich sehr, jetzt nochmal hier Frank Höfer zu begrüßen. Und Frank, schön, dass du gekommen bist. 100 Sendungen Stoner, Frank und Frei. Ich weiß nicht, als wir angefangen haben, hast du geglaubt, dass wir so weit gehen? Oder ich erinnere mich, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich meine auch eine gewisse Skepsis aus deinem Gesicht abgelesen zu haben, so nach dem Sinne, puh, was kommt denn da jetzt für ein Freak? Na, mal schauen, wir geben ihm mal eine Chance, mal sehen, was draus wird. Mittlerweile kennen wir uns gut. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind Freunde geworden, aber doch auch irgendwie, ja, also das ist auch eine menschliche Beziehung entstanden, oder nicht? Und deswegen, was meinst du, hast du das damals so kommen sehen?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch, ja. Für 100 Sendungen muss man auch erstmal leisten. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht mehr komplett in Erinnerung. Aber dass ich skeptisch war, so habe ich es zumindest nicht in Erinnerung. Wenn ich davon ausgegangen wäre, na, mal gucken, 5, 6 Sendungen gebe ich da, hätte ich es wahrscheinlich in der Form jetzt vielleicht auch gar nicht gemacht. Ja. Also ich warte eigentlich, und das bin ich aber meistens, vom Erfolg überzeugt. Ja. Natürlich wird man dann oft eines Besseren belehrt, aber bei dem Format wusste ich, das wird funktionieren, weil da jemand vor der Kamera sitzt, der gescheit ist, weißt du? Und den die Leute auch sehen wollen. Und das war ja auch vorher so. Es ist ja nicht so, dass du völlig aus der Versenkung auf einmal aufgetaucht bist, sondern du hattest ja vorher schon eine Community, du hast Radio gemacht. Man kannte dich auch schon bei YouTube aus einigen Formaten, und du hast ja auch hier schon Interviews gegeben.
Ich war ja schon zu Gast, ne?
Bei Robert. Du warst ja bei Barcode, bei Robert bei und Barcode, so weiter. Und von daher wusste ich ja, auf wen ich mich einlasse, ja. Und dass da viele Wellen sozusagen parallel surfen. Von daher, ich habe schon größere Experimente gemacht, glaube ich. Also von dem Format war ich von Anfang an überzeugt. Und ich weiß, ich war natürlich auf die erste Sendung gespannt. Das ja, klar, was kommt da jetzt? Und weiß ich, Thema Himmelsscheibe von Nebra, fand ich gleich eine gute Themenwahl für die erste Sendung. Und das hat mich wirklich überzeugt. Und das haben auch alle bei uns hinter den Kulissen, die Kameraleute, die im Prinzip die Nuviso-Mitarbeiter, die man nicht so vor der Kamera sieht, gibt es nämlich auch noch einige. Wir haben das angeguckt und gesagt, boah, geil. Ja, also da ist jemand, der kann wirklich über die Stunde lang labern, ja, sozusagen. Und es bleibt spannend, es bleibt dran. Und am Ende ist man tatsächlich schlauer. Und dann hat sich ja auch im Laufe der Zeit die Kulisse sehr schön entwickelt. Ja, wir spielen hier mit Licht rum und Grün und so weiter. Da ist auch unser Requisiteur immer sehr bemüht, ja, der auch gleichzeitig unser Kameramann und Tonmann ist und so weiter. Also von daher, ich hatte Hoffnung in das Format, und du hast die auch voll erfüllt. Ja. Also,
wow, cool.
Danke dafür und nochmal herzlichen Glückwunsch. Für 100 Sendungen, also wirklich.
Ja, ich find's auch krass. Also ich hätte mir damals nicht gedacht, dass es auf 100 Sendungen geht. Vielleicht war das auch meine eigene Wahrnehmung so, wow, ob da die Leute bei Nuviso, ob die mich überhaupt ernst nehmen oder ob die da ein bisschen skeptisch sind. Weil das ist meine eigene Wahrnehmung gewesen. So. Ja, was ich dich noch fragen wollte, so, wie ist der Ausblick? Ich meine, es hat sich auch so super viel getan, nicht zuletzt in diesem letzten Jahr. Ich habe es auch vorhin schon mal angesprochen. Hey, die Comic-Geschichten, Homeoffice und so weiter. Jetzt, wo geht da die Reise hin für uns? Was hast du für Visionen? Glaubst du, wir machen nochmal 100 solche Sendungen hier?
Also ich sag mal so, dein Format hier, Stoner, Frank und Frei, ist ja eins der wenigen Studio-Formate, die wir mehr oder weniger beibehalten haben. Ja. Also es hatte mal auch eine längere Lockdown-Pause im Frühjahr, aber sobald wir wieder durften und konnten, haben wir das auch wieder gemacht. Und ich glaube, das Format, also würde ich mir wünschen, dass es uns in genau dieser Form auch noch eine Weile erhalten bleibt. Sehe ich jetzt auch gar keinen Grund, da jetzt irgendwie was dran zu schrauben. Bei anderen Studioformaten, ja, die sind fast ein bisschen uneffizienter. Die Leute haben viel größeren Anreiseweg. Von daher wird sich da schon und hat sich ja schon einiges geändert. Und was davon sinnvoll ist, werden wir auf jeden Fall beibehalten. Unter anderem dieses Homeoffice-Format. Aus der Not geboren, Homeoffice genannt, weil uns nichts Besseres einfiel und irgendwie...
Es war nur ein Arbeitstitel, es war ja wirklich relativ spontan, ihr erinnert euch an diese Zeit, hey, es ging drunter und drüber und in unseren Köpfen natürlich auch, und hey, jetzt müssen wir mit unseren Leuten mal reden und natürlich auch für das Publikum. Es war nur gedacht als ein Arbeitstitel, also, wir hatten ja nicht geahnt, dass das dann so eine lange Zeit wird.
Ja. Also ich habe ja bevor das losging im März 2020, ja, Corona hat sich zwar schon 8 Wochen irgendwie so medial angebahnt, so, aber rein virtuell, bis es uns dann, wie du gerade gesagt hast, wirklich von jetzt auf gleich dann irgendwie voll erwischt hatte. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich voll in so einen bestimmten Modus gesteckt. Ja. Modus operandi. So, wir haben hier jeden Tag fast jeden Werktag einen Studiodreh gehabt. Robert kam permanent, du hast deine Sendungen hier gemacht, Kati hat ganz viele Sendungen gemacht und Götz und Julia und, und. Und da hatte man eigentlich zwischendrin auch kaum Zeit. Es war halt so ein routiniertes Ding, was mit Corona erstmal völlig bam. So alle Termine abgesagt, so wo wir erstmal da standen, hu. Homeoffice ist dann daraus geboren, klar, weil man braucht ja erstmal irgendwas zu senden. Studioproduktion ist gerade gar nicht, Gäste kommen nicht. Also müssen wir auf Interview zurückgreifen via Internet. Ja. Hatten wir ja vorher schon gemacht. Also Robert hat ja die Tacheles-Sendungen vorher schon gemacht. Das war ja technisch im Prinzip genau das, was wir in dem Moment gebraucht hatten. Und da haben wir zu Robert gesagt, Robert, wenn du das mit Röber hinkriegst, dann kriegst du das auch mit uns hin. Und so war Homeoffice geboren. War klar, und jetzt sitzt man seit einem Jahr in diesem, in dieser Situation. Und ich bin nicht ganz unfroh über das eine oder andere, was sich daraus entwickelt hat. Also ja, wahnsinnig viele Kontakte haben sich in diesem Jahr ergeben. Was wir ohne zum Beispiel die großen Querdenken-Demos, hätte ich einige Leute nicht kennengelernt. Darüber bin ich sehr froh. Und überhaupt auch auf sowas, weil du es angesprochen hast, wie ein Comicheft zu kommen. Ich glaube, das wäre vor Corona, wäre das nie passiert. So, aber wenn man eben im Lockdown sitzt und dann so eine, also so viele schizophrene Situationen, Alltagssituationen berichtet bekommt. Ja, ich bekomme auch ganz viele E-Mails, du hast, dir, an dich wird auch viel herangetragen. Ja. Einfach nur so Stories, Geschichten aus dem Alltag, die Leute einfach loswerden wollen. Allein wie viele Komödien sich daraus ergeben könnten, ja, wenn es jemand aufgreifen würde. Ja. Kabarett vom Feinsten und irgendwie passt ein Comic dazu. Weil das ja auch so eine Ausdrucksform ist, wo du jede Story erzählen kannst. Du kannst wirklich den größten Blödsinn erzählen und irgendwie hat es dann auf gedrucktem Papier nochmal irgendwie so eine magische Wirkung. Wie als, es ist wie in Stein gemeißelt. Ja? Es ist auf Papier gedruckt. Das ist es jetzt. Und es kommt gut an. Und das ist das, was ich auch von Anfang an für mich gesagt habe. Okay, hier passiert jetzt ganz viel, es geht ganz viel kaputt, viel schlechte Energie, aber es nützt ja nichts. Ja? Man muss das Beste draus machen und mit der Einstellung haben wir das, glaube ich, bis jetzt auch einigermaßen ganz gut gewuppt.
Und ich schätze, in diesem Stil schauen wir auch nach vorne. Also ich habe es jetzt den Leuten schon gesagt, so ein Ausblick. Jetzt auch nicht nur Wiese, sondern überhaupt so mein Leben, wohin geht die Reise, was habe ich noch so an Träumen oder Visionen, besser gesagt, nicht Träume. Ja, es gibt Veränderungen, wir verändern uns. Und, aber Nuviso ist immer noch organisch am Wachsen, habe ich so den Eindruck. Also diese Storys sind ja auserzählt. Jetzt auch diese 100 Folgen sind jetzt nicht so, dass ich sage, okay, genug jetzt, ab jetzt ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus, sondern das ist immer noch, es ist immer noch jung irgendwie, das habe ich das Gefühl. Es ist immer noch so eine Dynamik drin. Wir haben immer noch so viele Ideen und tatsächlich sehen wir nicht nur Ideen, sondern wir sehen auch, wie sie praktisch Dinge verändern und wie es immer noch wächst. Und da muss ich sagen, das freut mich einfach, dass ich da mitmachen darf, dass ich da Teil der Nuviso Family geworden bin. Wirklich einfach auch, weil ich hier so Dank sagen, mach mein Danke auch echt an dich. Ey, du hast ein großes Ding geschaffen. Es ist echt ein Nuviso ist was Besonderes. Und halt auch besonders eben in der Art, wie wir hier arbeiten. Weil ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte nicht bei jedem 100 Sendungen machen können. Ja, sonst es liegt auch daran, wie ich hier arbeiten kann, wie ich mich entfalten kann. Die Freiheit, dass du mir nie reinredest.
Ja. da irgendwelche Vorgaben zu machen. Nein, ich meine, wer bin ich, weißt du? Du machst das ja genau so, wie es die Zuschauer haben wollen. Und ich weiß, ich kriege manchmal irgendwie so auch E-Mails oder Kommentare, wo die Leute, die haben eine ganz, ganz falsche Vorstellung davon, wie das hier oder auch anderswo läuft. Ja, also redaktionelle Vorgaben mache ich insofern gar nicht. Deswegen trifft auf mich auch nicht die Bezeichnung Chefredakteur zu. Aber in gewisser Weise bin ich das, weil bei mir da irgendwie vielleicht die Fäden zusammenlaufen. Aber ansonsten ist hier jeder frei zu tun. Und ich muss auch gestehen, ich gucke selber auch nicht alles von Nuviso. Also es gibt Zuschauer, die haben bestimmt mehr gesehen als ich. Ja, also von daher, ja, was soll's auch. Ich finde es ja super, weißt du? Und ich glaube, da jeglicher Input meinerseits wäre da nur destruktiv.
Aber ich finde, das ist genau deine Stärke, Frank. Ja. Weil ich hatte ihr vorhin auch schon gesagt, weil du gemeint hast, du bist da eigentlich, machst du nicht viel, du bist eigentlich faul. Ja, ich habe es auch gesagt, meine Natur ist auch eher der Müßiggang. Aber ich glaube, das ist genau das, was es braucht, um überhaupt gewisse Themen sich denen anzunähern. Und deine Art, jetzt auch so ein kleines Unternehmen wie hier zu leiten, das ist eben dieses Loslassen, auch dieses andere Menschen so respektieren und die auch lassen so. Und nicht ständig irgendwie den Plan haben, den Controller, der morgens um 9 ins Büro und dann zack, die Termine durcharbeiten, sondern die Dinge auch entstehen lassen. Das ist im Grunde genommen echt eine große Fähigkeit, die du auch hast. Oder was heißt schon Fähigkeit? Das ist in deiner Natur. Und ich finde, das ist aber ganz wichtig, dass eben dieses, nur in so einem Klima kann sowas wie diese Sendung überwachsen. Deswegen meine ich, woanders wäre das vielleicht gar nicht gegangen, weil es braucht eben dieses Klima von Freiheit und von Lassen. Und das ist auch, was ich vorhin so oft den Leuten gesagt habe. So, es geht darum, die Dinge entstehen zu lassen und nicht immer so framen und Druck und so muss es sein, sondern diese Dinge entstehen lassen. Und auch wenn du sagst, ja, machst du es halt, weil du zu faul bist, irgendwie so, das sagst du so in einer gewissen charmanten Art, aber um was es eigentlich geht, das ist wirklich auch eine Größe, Dinge wachsen lassen so. Und das ist einfach hier, was diesen Geist von Nuvi so auch ausmacht und warum ich mich auch so wohlfühle und warum ich auch eben das Gefühl habe, hey, wow, wir wissen nicht genau, was noch kommt, aber da kommt bestimmt noch einiges. So von dir, von anderen Kollegen und von mir auch. Das ist genau das, um wo ich dir auch dankbar sein möchte. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wir sind hier in Leipzig, wenn ich jetzt ein paar Straßen weitergehen würde, irgendwo zu MDR oder sowas, da könnte man diese Art von Arbeit gar nicht machen. Das wäre gar nicht möglich. Weil diese Planlosigkeit sozusagen, allein schon, dass eben die Sendungen nie gleich lang sind, sondern manchmal wird dann wieder überzogen und so weiter. Das geht dort alles nicht. Ja? Und deswegen hast du hier echt was geschaffen, einen Raum, einen Diskussionsraum, ein Forum, eine Plattform. Ich bin da so dankbar, weil es gäbe nicht viele Plattformen, wo ich das machen könnte. Und wenn es das nicht gäbe, müsste ich vielleicht eher so als Einzelkämpfer irgendwie meinen Content irgendwie ans Volk bringen. Und das wäre halt dann definitiv nicht so schön und nicht so harmonisch und hätte auch nicht diese Reichweite, wie wenn man eben, wenn ich eben Teil bin von dieser Plattform. Und da kann ich dir nur sagen, gute Arbeit, well done. Und danke dir, dass ich am Start bin.
Ja. Ich kann es nur zurückgeben. Ja. Eine leere Plattform funktioniert nicht. Ja. Die Inhalte machen letztlich, machen es aus. Ja. Und dafür auch dir vielen Dank. Ja. So, und ich glaube, jetzt haben wir uns genug
Selbstbeeräucherung gemacht. Genau, es war gut, Selbstbeeräucherung gemacht. Wir gehen jetzt hier raus. Frank und ich werden vielleicht noch hier einen kleinen Feierabendmodus schalten und werden nochmal ordentlich eine Prämie aushandeln. Hey, 100 Sendungen, da will ich auch noch was sehen hier. Ja. Aber das machen wir hinter der Kamera. Hey, euch allen wirklich einen großen Dank für eure Unterstützung, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Hier in meinem Format, allem anderen, was wir bei Nuvi so machen. Ich hoffe, ihr nehmt auch mal ab Verständnis dafür, wenn manche Dinge auch mal nicht klappen, weil eben hier ist Progress at Work. Wir schaffen neue Dinge, denken uns neue Dinge aus. Und ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid. Und lasst uns gemeinsam weiter surfen. So. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ich will jetzt nicht sagen auf die nächsten 100, weil wer weiß schon. Aber in diesem Sinne, danke euch allen, euch Zuschauern. Danke Nuviso.
Danke dir.
Thanks live. Also, schönen Abend noch.